Damit übergebe ich jetzt an unser Panel mit Roland Tichy, Ilse Karline Mohr, unsere wunderbare Moderatorin Marwa Eldisuki, Stefan Niggemeier und Frank Schmiechen. Viel Spaß Ihnen und gute Einsichten. Danke.
So, herzlich willkommen zum zweiten Mal zum Google-Panel. Ich freue mich sehr, dass wir hier alle zusammengekommen sind, auch auf die ganz besonderen Gäste. Wir erklären heute auf jeden Fall die Schlüsselfragen der Journalisten und reden natürlich auch über die Digitalisierung, über die Frauenvertrauenskrise, in der wir uns derzeit natürlich auch befinden. Und wir haben kleine Filmchen vorbereitet, so wie im letzten Jahr. Und die zeigen Ihnen und erklären Ihnen nochmal unsere lieben Gäste. Und fangen wir doch gleich mal an mit Roland Tichy und einem ganz besonderen Film über ihn.
Wenn es um Wirtschaftsjournalismus geht, führt in Deutschland kein Weg vorbei an Roland Tichy. Er leitete von Kapital über Impulse bis Wirtschaftswoche fast jedes deutsche Wirtschaftsmagazin und schreibt heute für die Bild am Sonntag eine Wirtschaftskolumne.
Dass wir eine durchgängig sexistische, also frauenunterdrückende Gesellschaft sind.
Sein eigenes Blog bezeichnet er als liberal-konservative Meinungsseite und lässt sich dort ausgiebig über Dirty Diesel oder die Umsetzung von TTIP aus.
Ein zweites Thema, das uns sehr beschäftigt, ist die Sonne. Sie schickt uns ja bekanntlich keine Rechnung, oder vielleicht doch.
Forderungen wie besetzt nicht die Fabriken, besetzt die Finanzämter, beweisen, dass es ihm dabei nicht an Deutlichkeit mangelt.
Wenn wir Ihre Umsatzsteuererklärung nicht pünktlich abgeben, dann stehen Sie ja in zwei Wochen sowas von an der Wand und werden vom Finanzamt gestellt. Das können Sie sich nicht vorstellen.
Diese Präzision will der Diplom-Volkswirt nun auch dem neuen Meinungsportal auf Xing einschärfen, dessen Redaktion er derzeit als Herausgeber in Hamburg aufbaut.
Femen, okay. Genackert auf dem Altar tanzen, ja. Oder wenn du das dir nicht mehr zutraust, ja. Ja, dann mach wenigstens Marxismus. Das haben sie dir doch eingebläut, dass du noch Haare hattest an der Uni.
Hemd aus der Hose und sagen, fuck you.
Roland, wie wichtig ist es denn zu provozieren mit dem Stinkefinger zum Beispiel?
Ja gut, es ist ja ein Kabarettstück, das ich mit Achim Winter mache. Insofern gehört es da dazu. Aber natürlich, finde ich, muss man provozieren und muss ja die Dinge auf den Punkt bringen und muss dann leider auch gelegentlich aushalten, dass die anderen darauf reagieren. Das finde ich meistens dann irgendwie sehr verletzend.
Wir haben ja gerade, Ralf hatte das ja gerade angesprochen, über das am Freitag das Ereignis, in die Anschläge in Paris. Wie reagierst du denn dann auf solche Ereignisse, wenn die passieren?
Dann schreibe ich es mir vom Leib und das ist manchmal ein bisschen hitzig natürlich dann. Ich glaube, das Tolle ist ja in dieser Zeit, dass man ja häufig Teil des Geschehens ist oder leichter Teil des Geschehens sein kann und sogar ein Stück auf dem Sofa sitzen kann, weil war für mich ja eine schockierende Erfahrung, als ich noch in Bonn Korrespondent war, da musste man immer in die Bundespressekonferenz gehen und seit man in Berlin ist, sitzen die alle zu Hause in ihren Redaktionsstuben, weil da gibt's auch Fernsehen. Und man müsste mal so eine Art Maßstab machen, wer ist eigentlich bei den Ereignissen noch dabei? Also wir haben ja in Wirklichkeit heute eine, sagen wir mal, schon für Journalisten meistens eine Distanz zum Geschehen, die sehr groß ist. Ich erinnere mich, ich glaube, es war ein G20-Gipfel, ist jetzt auch gerade wieder einer, in London nach der Finanzkrise. Da waren wir praktisch sowieso eingesperrt in so eine Art Zelt oder irgend so eine Halle. Ich glaube, die war 20 Kilometer weg vom Treffpunkt der Betreffenden. Und so ist es ja heute auf fast allen Gipfelveranstaltungen. Das ist ja eine Pseudonähe, die erzeugt wird. Sie wird eigentlich gerade noch durchbrochen, dass dann gelegentlich ein Regierungssprecher kommt und natürlich dann den Spin versucht reinzutragen. Und gleichzeitig finde ich das Bedrückende auch, dass es dann immer sogenannte Briefings gibt, aber die finden dann immer im nationalen Rahmen statt. Also die Russen gehen zu den Russen und die Engländer zu den Engländern und so weiter und so fort. Und manchmal denke ich mir eigentlich, und viele Kollegen, Kolleginnen, die da heute noch sind, die fluchen drüber und sagen, eigentlich könnten wir zu Hause bleiben, so eine Poolkamera würde es auch tun. Aber das würde natürlich die Illusion des teilnehmenden Journalisten zerstören.
Du hast ja jetzt seit Freitag schon 3 Artikel über dieses Thema geschrieben, über den Anschlag in Paris. Wie hat sich denn deine Arbeit verändert? Ich meine, du hast ja in den 80ern, 70ern auch schon Artikel geschrieben. Vielleicht 90ern lieber noch.
Ja, wir haben vorhin darüber gespottet, dass ich diese Frage als altersdiskriminierend empfinde. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass ich noch aus einer Zeit komme, in der man eine mechanische Schreibmaschine hatte, dann wurde das in Blei gegossen. Und das heißt, die Produktionswege waren einfach unheimlich lang. Und ich habe ja dann Filme gemacht, Newsfilme, die musste man schneiden. Also es waren ja richtige Filme und die hatte man auseinandergeschnitten, da waren den sogenannten Galgen gehängt, dann wieder zusammengeklebt aneinander. Und vorher musste der Film, nachdem er beim Drehen war, ja in eine Entwicklungsanstalt. Also das empfand ich immer sehr, sehr mühsam. Und ich finde eigentlich im Augenblick die Art und Weise, die einen ermöglicht, einerseits Informationen sich zu beschaffen und sie dann schnell umzusetzen und zu verschicken, grandiose Erleichterung und finde das wunderbar und wunderschön und einen unheimlichen Gewinn. Ich erinnere mich, das hat ja auch mehrere Dimensionen. Wenn man früher als freier Journalist gearbeitet hat, dann hatte man ja das Problem, man hatte kein Archiv. Und kann ich mich erinnern, ich war zu irgendeinem Presseclub eingeladen. Es ging um ein Tankerunglück, das irgendwo in Alaska ist, da das Öl rum. Und ich musste irgendwas rauskriegen über Versicherungsprämien für doppelwandige Tanker. Also heute ist es ja eigentlich, also wenn es nicht Google wäre, würde ich sagen, dann googelst das halt, ja, und ist sofort da. Aber diese Informationsbeschaffungsmühe, die war ja da. Und ich glaube, das hat ja unseren Beruf, glaube ich, so dramatisch verändert. Ich kenne ja noch Journalisten, deren wesentliche Kompetenz bestand darin, in den Tickerraum zu gehen, diese Papierstreifen abzureißen, mithilfe eines Bleistifts so einzukürzen, vielleicht der Ortszeile davor schreiben und dann in den Satz zu geben, schon in der richtigen Länge. Das war früher Journalismus, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und das reicht natürlich nicht. Und das Zweite, warum es, glaube ich, heute nicht mehr reicht, weil wenn man selber nicht googelt, machen es die anderen. Und auch die Medienkritik bei der Kollegin Niggemeier, da ist ja alles furchtbar ekelhaft für Journalisten geworden, weil jeder Mann kann im Prinzip die Fakten nachprüfen. Früher konnte man auch die Fakten nachprüfen, aber dazu hätte man in die Staatsbibliothek gehen müssen und dann tagelang durch diese Karteikärtchen und dann hätte man es doch nicht gefunden, vermutlich die Versicherungsraten für doppelwandige Tanker im Vergleich zu einwandigen. Das hat unseren Beruf unheimlich verändert und aber natürlich auch unsere Rolle als Journalisten dramatisch verändert. Und eigentlich ist das Thema, das mich im Augenblick am meisten fasziniert, wie sich strukturell unser Beruf verändert hat. Wir tun ja so immer noch, als ob dieses Internet nur ein anderer Vertriebskanal wäre, so wie früher gab es halt Zeitungen, dann gab es Zeitschriften und so weiter und so fort. Aber es hat sich, da gibt's qualitative Sprünge, die die Rolle des Journalisten, wie er jahrhundertelang gearbeitet hat, verändert haben. Das ist keine Frage der Schnelligkeit. Schnelligkeit ist immer graduell. Sondern das ist eine qualitative Veränderung, verstärkte Kontrolle, schnellere, leichtere Recherchen. Die Verfügbarkeit von News. Ich meine, noch vor 10 Jahren haben wir irgendwie in der holzverarbeitenden Industrie in Düsseldorf darum gerungen, die Andruckzeit um eine Stunde nach hinten zu legen, um was weiß ich, irgendwelche Daten aus Wall Street noch mitnehmen zu können. Würde man heute sagen, es lohnt sich gar nicht, ja, mit riesem Aufwand, Logistik dahinter, ja, es kostet ja alles CO2 und so. Also mit riesem logistischem Aufwand eine Zeit nach hinten zu treiben, weil die Information, um die es damals ging, die ist ja sowieso real-time vorhanden. Also wir sind ja gar keine Informationsvermittler mehr, weil die Informationen sausen ja sowieso ständig durchs Netz. Natürlich wird es weiterhin, das wird ja zunehmen und unsere Rolle dadurch aufwerten, finde ich, derjenigen, die dann wirklich neue News produzieren durch intensive Recherche. Aber sowas gab es ja früher gar nicht. Die Regionalzeitungen, die haben ja von DPA gelebt oder sowas. Also
Ilse kennt sich ja auch aus mit der Zeit, ne? Also Ilse, ich meine jetzt so, was musstest du dir denn aneignen?
Ich würde gerne mal da gerade darauf antworten, Regionalzeitungen bestehen daraus, dass sie einen Regionalteil haben und da wird Handwerk geleistet, also wirklich journalistisches Handwerk, rausgehen, zuhören, recherchieren, vor Ort. Und das konnte man damals nirgendwo aus irgendeinem Archiv holen.
Ich meinte den politischen und wirtschaftlichen, also diese anderen Teile, ja.
Nee, aber weil die gerade regional Zeitung erwähnt.
Okay, gut. Kommen wir doch mal zurück zu dir, Ilse. Was musstest du dir denn aneignen, um in dieser schnelllebigen Zeit und wie jetzt zum Beispiel auch Roland, der auch aus einer anderen Zeit kam, wie hast du dir das alles selbst beigebracht? Also, hast du doch quasi.
Oder? Man fängt ganz klein an. Man liest ein Buch. Jemand hat mir zu Weihnachten 2011 diese dicke, schwarze Universalcode geschenkt. 500 Seiten, ein Kilo. Schwer. Ich habe das doch tatsächlich von vorne bis hinten durchgearbeitet über die Weihnachtsfeiertage. Und dann dachte ich mir so, jetzt will ich auch. Und als der DJV mit der Ulrike Langer, die Sie ja vielleicht zum Teil auch kennen, ein Workshop, Einstieg für Social Media anbot, bin ich hin und ich kam mit einem Twitter-Account wieder raus. Und so fängt sowas an. Ich kannte zwei Leute, die habe ich dann gestalkt sozusagen, weil ich ja wissen wollte, was machen die denn da? Wem folgen die und was posten die da so? Ja, und dann wächst so etwas ganz langsam vor sich hin.
Und jetzt bist du bei Twitter erfolgreich, genauso wie Roland. Du hast ja, als du bei der Wirtschaftswoche aufgehört hast, ging es ja bei dir immer mehr bergauf mit als Twitter-Guru, dann mit deinem eigenen Blog. Wie hast du das geschafft? Wie wird man so schnell so erfolgreich?
Also, das weiß ich eigentlich nicht. Ich hatte ja auch schon bei der Vivo 18.000 Follower und das war ein wichtiges Anfangskapital. Also der Aufbau, Sie haben es ja gesagt, dauert natürlich lange. Aber ich glaube, viele Leute haben es noch gar nicht begriffen, dass es für uns Journalisten, natürlich auch mit Facebook und anderen Dingen, ja eine Möglichkeit ist, an viele Leute heranzukommen, was du sonst nicht hast. Das Geld für Anzeigen zu schalten oder was eine klassische andere Marketingformen hat man ja so nicht. Und eigentlich ist der Blog Tichys Einblick entstanden, weil ich im Urlaub zu viel Zeit hatte und ja auch nichts zu tun hatte und eine Internet-Visitenkarte wollte. Und eine Kollegin, Sophia Taxidis, hat dann beschlossen, das für mich zu gestalten, hat aber gemeinerweise Artikelflächen einprogrammiert, die musste ich dann füllen. und dann haben das viele Leute gelesen, komischerweise, also mehr als ich eigentlich dachte, wahrscheinlich, weil mich Leute noch aus der Wirtschaftswoche kannten. Und das hat sich dann nur plötzlich relativ zügig entwickelt, weil auch dann ja viele andere Kollegen und Autoren dazugestoßen sind, sodass es ja eigentlich ein Autorenpool ist. Und jeder bringt wiederum seine Kontakte mit und dadurch ergänzt sich das und vervielfältigt sich dieses. Und das finde ich auch sehr schön. Wir sehen uns zwar nie, aber man läuft nicht zur Gefahr, so zu vereinsamen. Also wenn man ein Problem hat, kann man ja irgendjemanden anrufen oder lässt sich's gegenlesen oder korrigieren oder diskutiert einfach mal über ein Thema oder hat auch unterschiedliche Sichtweisen. Jeder sieht ja die Dinge immer anders, bringt neue Kontakte mit, sodass wir auf diese Art und Weise auch natürlich die Vorteile einer virtuellen Kaffeeküche organisieren können, wo man einfach mal über das, was das Leben so mit sich bringt, als Journalist reden kann.
Aber gibt es da nicht irgendwelche Geheimrezepte, die du uns auf den Weg geben kannst?
Nein, also ich glaube, was schon wichtig ist, dass man ein klares Produkt definiert, und vielleicht habe ich das über viele Jahre, weil ich ja früher auch als Zeitschriftenentwickler tätig war, eigene Zeitschriften gegründet, aber auch Kundenzeitschriften, was ich eigentlich sehr wertvoll fand, weil man da sich trainieren musste, ein neues Produkt zu entwickeln, in all seiner Beschränktheit natürlich auch. Und wenn man das auf Internet anwendet, ist es eine Marke oder ein Produkt muss bestimmte Eigenschaften haben, muss die auch beibehalten, muss sich langsam verändern, muss sich immer wieder erneuern, logischerweise. ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, was man mühsam entwickeln muss, so eine kleine Marktnische zu definieren, zu finden, auszufüllen. Und dann, wenn es Erfolg hat, merkt man ja, dass es richtig war. Und darin, glaube ich, besteht bei vielen Projekten, die ich so beobachte, der Mangel, dass dieses Profil nicht vorhanden ist. Ja, also würde auch nie so vermessen sein zu sagen, oder würde dem auch nie folgen, einen neuen Journalismus erfunden zu haben. Das ist nicht wahr und kann man auch gar nicht erfinden, ist auch gar nicht notwendig, sondern so wie sich Zeitschriften unterscheiden, vom Typus her ja hoch ausgefeilte Kenntnis dahinter, auch von Journalisten und Verlagsleuten, ist es natürlich im Internet auch. Man muss ein eigenes Produkt kreieren mit einem eigenen Charakter, eigenem USP oder wie auch immer man das jetzt dann mit Marketing-Sprech überlagern will. Es muss halt unverwechselbar sein, möglichst unverwechselbar sein, soweit sowas überhaupt noch geht, in einer Zeit, in der natürlich Dinge immer sofort kopiert werden. Und das muss natürlich dann auch Leuten gefallen. Und an die muss man es ranbringen. Und dazu sind Medien wie Twitter, Facebook, andere Xing-Portale oder Google Plus natürlich Hebel, um an Leute heranzukommen, um die Reibungsfläche herzustellen. Denn am Kiosk liegt man ja nicht.
Ja, Karline Mohr, du bist in der Redaktion bei Bild.de die Leiterin der Social-Media-Abteilung und kennst dich natürlich aus mit dem Erfolg von Twitter, Facebook und Instagram. Ist das keine Altersfrage mehr? Was denkst du?
Ob man erfolgreich bei... Nein, Twitter. Natürlich nicht. Also das Beispiel sitzt ja hier links neben mir auch einfach. Nein, das hat was mit Neugier zu tun und mit Experimentiergeist. Und das hat was damit zu tun, ob man versteht, was da gerade passiert, dass sich die Welt ändert, dass die Welt digital wird, dass es andere Möglichkeiten gibt zu kommunizieren, sich zu informieren. Und entweder man hat da halt Bock drauf und macht mit oder halt nicht. Aber ich glaube, natürlich ist es überhaupt keine Altersfrage.
Okay. Super. Keiner in Deutschland setzt sich mit seinen Journalistenkollegen intensiv auseinander, so wie du. Stefan Niggemeier und wir haben einen kleinen Film vorbereitet.
Aus dem dörflichen Nichts nahe des Wiehengebirges stammt einer der bekanntesten Journalisten und Medienkritiker Deutschlands. Stefan Niggemeier schrieb unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Am liebsten jedoch dokumentiert er auf seinem mehrfach ausgezeichneten Watchblog Bildblog die kleinen Merkwürdigkeiten und das große Schlimme der Medien.
Also eigentlich die Zeitung, an der man das alles, das Elend irgendwie erzählen kann.
Wenn dieses Blog vollgeschrieben ist, schreibt er einfach auf stefanniggemeier.de weiter und fühlt dort am liebsten den lieben Kollegen auf den Zahn.
Passiert ist, glaube ich, wirklich ein Desinteresse und ein Nichtverstehen.
Nach Verlassen der leserfinanzierten Krautreporter hat Niggemeier auf seinem Blog bereits das nächste multimediale Projekt angekündigt. Entstehen soll eine Plattform für Medienkritik, ebenfalls unterstützt von den Lesern.
Ich glaube, dass die Medien teilweise selbst schuld auch daran sind, dass sie so ein Vertrauen verloren haben.
Ilse Mohr hatte mir erzählt im Vorgespräch, dass sie aus einem Ort kommt, wo vielleicht so 5 andere Leute noch twittern, also aus einem sehr kleinen Ort. Du kommst ja auch aus einem eher Vorort. Ja, ich will jetzt nicht dörflich ausdrücken. Denkst du denn, dass es vielleicht, weil man sagt ja auch, dass viele gute Journalisten aus der Provinz kommen, hat es vielleicht was damit zu tun, dass ihr einfach genauer hinseht oder dass ihr neugieriger seid?
Also dieses Ranzoomen bei Google Maps war schon mal der falsche Ort, der da markiert war. Das war irgendwie wo das Krankenhaus ist, wo ich geboren bin, aber nicht, wo ich groß geworden bin. Und es ist dann einfach ein Vorort von Osnabrück. Ich würde jetzt total gerne so mein dramatisches Leben in einem kleinen Dorf, abgelegen von allem. Ich glaube, das ist sehr, sehr durchschnittlich. Es ist irgendwie eine Form von Provinz. Osnabrück ist eine Stadt, wo man gut leben kann, wo ich jetzt aber auch nicht mehr leben möchte. Ich glaube nicht, dass es eine größere Bedeutung hat. Ich habe wirklich als Journalist das ganz klassisch gemacht, insofern bei der Lokalzeitung, wirklich Kaninchenzüchterverein. Osnabrück ist auch leider noch eine Karnevalshochburg, also so Karneval einmal so richtig mitmachen und sich da hinsetzen und denken, ich schunkel nicht mit und es dann geht keine Chance. Also und klassische Kommunalpolitik und sowas, und das hilft, glaube ich, tatsächlich sehr, diese ganz klassische Journalistenausbildung. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nichts Besonderes, ob man da aus der Provinz kommt oder
okay.
nicht.
Okay, dann haken wir das erstmal ab. Dann gehen wir mal rüber zu dem, was du gerade im Film gesagt hast. Du meintest ja, dass wir Medien selbst daran schuld sind, dass wir uns gerade in so einer Vertrauenskrise befinden. Was ist denn schiefgelaufen?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass tatsächlich Medien viel zu spät erkannt haben, wie groß diese Revolution ist, die da passiert. Also was Herr Tichy sagt, dass plötzlich Leser sich aus ganz vielen Quellen informieren können, dass sie im Zweifel den gleichen Zugriff auf Fakten haben wie Journalisten, dass die auch sich Gehör verschaffen können. Also dass die nicht nur einen Leserbrief schreiben können, auf den man dann antwortet oder nicht, sondern selber eine Stimme haben. Das klingt alles so banal, das aufzuzählen, aber ich glaube, dass die meisten Medien wirklich nicht kapiert haben sehr lange, was das verändert, wie das die Rolle von Journalisten verändert und wie sehr das auch tatsächlich bedingt zu sagen, wir müssen kritisch mit dem umgehen, was wir da machen, wir müssen auf Beschwerden von Lesern eingehen, wir müssen einen Dialog führen plötzlich. Ja, ich weiß, das sind alles irgendwie Hülsen, aber ich glaube, das klappt bis heute an vielen Stellen noch nicht so gut, wie es müsste. Da haben Medien viel gelernt die letzten Jahre. Ich glaube, es ist nicht mehr so schlimm, wie es war. Andererseits sieht man jetzt natürlich auch, dass das Kind schon einfach in den Brunnen gefallen ist, dass man da sitzt mit einer solchen Welle von Feindseligkeit und Misstrauen und wir glauben euch nicht. Und die Frage, in welchem Maße das berechtigt ist, ist, glaube ich, fast zweitrangig. Ich glaube, dies ist teilweise berechtigt und teilweise unberechtigt. Aber in jedem Fall muss ich mir natürlich als Medium, wie jedes andere Unternehmen auch sagen, also was weiß ich, wenn der IKEA-Kunde sich beschwert über das Regal, was zusammenbricht, dann kann ich dem auch gerne erzählen, dass er leider zu blöd war, das aufzubauen. Aber ich muss irgendwie eine Form finden, damit umzugehen. Und das Rätselhafte ist eigentlich, dass Medien natürlich in der besten Position dafür wären, weil Kommunikation unser Job ist. Wir alle uns da wahnsinnig schwer mitgetan haben. Und wie gesagt, ich finde, ich sehe, dass sich da Sachen verbessert haben, aber ich fürchte, im Grunde ist das noch bis heute so. Und ich mache das auch daran fest, dass so der Job, den ich mache, und den ja viele Kollegen auch, oder zunehmend weniger, aber immer noch Kollegen auch machen, also Medienjournalismus und Medienkritik, dass das immer noch schief angesehen wird. Also da kommen immer noch so Begriffe wie Nabelschau und Metajournalismus und es hat sofort so einen schlechten Ruf zu sagen, Kollegenschelte ist auch noch so ein Begriff. Und so richtig anerkannt ist dieser Journalismus, der sich mit Medien so beschäftigt, wie er sich auch mit Politik, mit Wirtschaft, mit Sport beschäftigt, immer noch nicht.
Ich gucke gerade mal in die Runde, ob jemand von deinen Kollegen auch was dazu sagen möchte.
Ich glaube, das ist total richtig irgendwie, was du sagst, diese Kommunikation. Und genau deswegen, und Kommunikation findet ja zum Teil extrem in den Netzwerken statt, und deswegen bauen ja jetzt auch viele diese Social-Media-Teams auf. Also hier sitzt auch eine Kollegin von der Welt, die ja sehr kommunikativ in ihrer Social-Strategie unterwegs sind, ne? Die jeden Tag mit den Nutzern reden. Und ich glaube, auch ein total wichtiger Punkt ist eben, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ne? Also wenn das Vertrauen weg ist, dann müssen wir gucken, was machen wir da jetzt mit? Also, und ich glaube, da muss man nochmal unterteilen. Es gibt da mit Sicherheit ganz harte Verschwörungstheoretiker, wo ich, auch wenn es mir schwer fällt, sagen würde, gut, da können wir nichts mehr machen. Die sagen, die Medien sind alle mit der Politik verschworen und das ist alles eine große Verschwörung und sie verschweigen uns die Wahrheit. Aber ich glaube, das Gros dieser Leute sind eben Menschen, die sich einmal betrogen gefühlt haben oder die das Gefühl haben, da wird Wahrheit verzerrt. Und da müssen wir uns überlegen, was machen wir mit denen. Und ich glaube auch, da ist diese Kommunikation in den Netzwerken als Marke irgendwie ein wichtiger Schritt. Und was ich aber auch glaube, ist, dass wir um Vertrauen herzustellen. Vertrauen hat was mit Menschen zu tun, glaube ich. Und wir sprachen ja gerade darüber, so Journalisten als Marke. Und vielleicht müssten mal die Journalisten anfangen, mit den Leuten zu sprechen. Im Moment kippen wir ja alle unsere Inhalte irgendwie runter und sagen, aber das ist doch alles gut, jetzt glaubt das doch endlich. Statt dass mal jemand irgendwie von seinem Schreibtisch aufsteht und sagt, kommt, wir reden mal irgendwie auf Augenhöhe. Also wie ein Politiker, der auf Wahlkampfreise geht und nicht nur eine riesen PR-Maschine hat, sondern eben auch bis in den letzten Wahlkreis, in den letzten zugigen Gemeindesaal fährt, um mit den Leuten zu sprechen. Warum? Um Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, das gibt es nicht. Und dabei geht es, ich glaube, es ist eine Sache, die auch mal von Mensch zu Mensch gelöst werden muss. Vertrauen.
Hallo. Vielleicht kann ich kurz was dazu sagen. Ja, ich glaube, es ist richtig, was du sagst. Ich glaube bloß, das Problem ist tiefer. Was wir erleben, ist, wir nennen es immer so schön Digitalisierung. Und alle stellen sich hin auf Podien und sagen, ja, da wird sich ganz viel ändern gesellschaftlich. Und alles wird sich ändern in der Wirtschaft. Wenn es dann soweit ist, ist das Geschrei groß. Das hören wir jetzt auch. Ne? Also es entsteht ein gewisses Misstrauen. Man versteht sich untereinander nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist nicht nur ein Problem der Journalisten. Ich glaube, das ist auch ein Problem der Medienkonsumenten. Die müssen genauso lernen. Ich habe 25 Jahre Zeitung gemacht, habe Blatt gemacht, war immer eher derjenige, der aus verschiedenen Artikeln versucht hat, ein Produkt herzustellen, was für den Konsumenten navigierbar ist, konsumierbar ist, wo er die Chance hat, von vorne bis hinten durchzugehen, es zu konsumieren, sich, und er fühlt sich hinterher informiert, er liest nicht zweimal dasselbe, es ist in der richtigen Tonart, es ist die richtige Mischung. Damit habe ich mich sehr lange beschäftigt. Das ist für den Konsument ein erfahrbares Produkt. Was Digitalisierung jetzt bedeutet, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, den ich jetzt sage, ein Konsument stellt fest, den Artikel über den Parteitag der CDU, den lese ich hier, den lese ich da, den lese ich hier und da nochmal und dann kommt noch ein Tweet dazu und dann kommt noch ein Facebook-Eintrag und Herr Tichy möchte sich auch noch was von der Seele schreiben, wie er gesagt hat, und Herr Schmiechen möchte sich was von der Seele schreiben. Und das heißt, es entsteht plötzlich ein nicht navigierbares Etwas durch die digitalen Kanäle. Und deswegen, und der einzelne Journalist, der kann sich jetzt ins Rathaus stellen und seine Leser einladen und sagen, ja, ich habe das so und so gemeint. Er macht es aber nicht einfacher dadurch. Wie soll ich das erklären? Das klingt jetzt sehr deprimierend, was ich sage. Und ich bin eigentlich ein Optimist. Ich glaube, dass wir die digitale Sprache und das, was das Digitale macht mit uns, nicht nur als Macher lernen müssen, sondern auch als Medienkonsument.
Aber das ist jetzt auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist ja jetzt schon auch wieder aus der Perspektive des Medienmachers gesprochen,
nee,
aus
überhaupt Nutzersicht. Nicht. Ich bin auch,
du hast gerade den Satz gesagt, der Nutzer muss auch, und ich glaube, aus Nutzersicht muss der Nutzer erstmal gar nichts.
Doch, ich glaube schon. Also wenn ich
ja, sehe, aber das was, sieht er doch nicht so.
Was ich seit Freitagabend auf Twitter konsumiere, als Konsument. Ja. Ich war kein Macher, sondern reiner Konsument. Was ich auf Facebook konsumiere, wir haben gerade vorher drüber gesprochen, Stefan und ich. Seltsamerweise haben wir beide uns entschieden, nichts zu machen. Und ich glaube, das ist heute sozusagen für, heute ist es manchmal schwieriger einfach für Medienmacher auch mal nichts zu machen, als immer zu meinen, man müsste den Leuten noch mal irgendwas zeigen und immer zu meinen, man müsste sich jetzt auch noch mal was von der Seele zu schreiben. Ja.
Ich würde da gerne zwei Dinge dazu sagen. Ich glaube, das eine ist,
ich glaube, Sie bräuchten das Mikro. Du bräuchtest das Mikro.
Wenn ich eines gelernt habe, ist, dass Innovation so schwer ist. Deswegen tut sich die deutsche Automobilindustrie mit dem Elektroauto so schwer und es muss Tesla kommen. Und deswegen glaube ich, dass klassische Verlage sich so schwer tun. Die haben ja als Rundfunkprivater aufgekommen, wollten die alle die Leitartikel der Chefredakteure im Radio verlesen und haben sich gewundert, dass es nicht klappt. Und dann kam Hörfunk, Fernsehen, und da hat es dann auch nicht so geklappt. Also das war ein Desaster und beim Internet ist die dritte Formel, die ich erlebe, es klappt da natürlich auch nicht. Weil, und das ist ja auch selbstkritisch, wenn man eine Redaktion hat, in der 80% der Leute für Print arbeiten und die 95% der Erlöse oder so herstellen, auch wenn man sich immer wieder jeden Morgen vornimmt, heute machst du nur Internet, bist du spätestens ab 9.30 Uhr doch wieder im Print, weil es einfach die große Maschine ist, die läuft und gefüttert werden muss und dieses Geld bringt und so. Und deswegen bin ich da nicht gerne rausgegangen, aber seit ich da rausgegangen bin, das sehr viel intensiver machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass abgesehen von zwei Verlagen die großen deutschen Verlage es ins Internet schaffen, weil sie zu sehr in diesen Strukturen von Papier verhaftet sind.
Wir wollen
sind.
Jetzt Namen, Matt.
Also wenn ich das beobachte, gibt es zwei Verlage, die unheimlich viel ausprobieren. Das ist Axel Springer und Burda auf sehr unterschiedlichen Wegen. Aber einfach nur zum Beispiel, ich mache jetzt auch ein Portal, das wird nichts bringen und dann übertrage ich das Abo-Modell, das ich schon seit 200 Jahren kenne und das Einzelverkaufsmodell, das genauso alt ist, das trage ich aufs Internet und wundere mich, dass nicht klappt. Und dann glaube ich in der Tat, dass die Leser eine andere Wirklichkeit haben. Und das ist, scheint mir das Hauptproblem zu sein. Die haben sich, die tun das einfach nicht, was Zeitungsredakteure wollen. Es ist saugemein, finde ich. Und diese Art und Weise, und darum finde ich es so eine Bankrotterklärung, wenn in der schwierigen Zeit, die wir jetzt haben, mit politischen Auseinandersetzungen zum Beispiel die Kommentarfunktionen zugemacht werden. Dass da viel Mist und Böses und so weiter, das ist ja völlig unmöglich. Das muss man dann halt managen, moderieren. Aber dass man sich dem entzieht, verstehe ich nicht. Weil das Wesen des Internets, das hat Stefan Dickermeier ja gesagt, ist die Rückantwort. Und wenn ich die zumache, mache ich das Internet zu.
Genau. Und da sind wir genau beim Thema. Du planst ja auch gerade eine Plattform, in dem du die Leser kritisieren lässt über die Medien.
Nee.
Super gut, also habe ich gut
Nein, ich plane zusammen mit dem Kollegen Boris Rosenkranz ein Online-Magazin zu machen für Medienkritik, wo wir das machen, was wir teilweise jetzt schon machen, nur multimedialer, größer, schöner, toller, vielfältiger.
Aber was heißt das genau? Was plant ihr da?
Also sehr viel genauer möchte ich es noch gar nicht sagen. Der Punkt ist der, was das Ganze für uns so spannend, aber natürlich auch schwierig macht, ist, dass wir uns wünschen, dass die Leser das finanzieren und dass wir davon leben können.
Ich hätte nicht viel erwartet.
Keine Ahnung, ob das funktioniert. Also es wird in irgendeiner Form eine Paywall geben oder Paid Content geben. Das ist so dieses große Feld. Man spricht dann irgendwie mit ganz vielen Leuten und sagt, wie sollen wir es machen und mit was können wir rechnen und wie viele Abonnenten könnte man wohl kriegen. Und die Leute gucken einen alle an und sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht genug. Und so diese Mischung aus, keiner weiß, wie es wirklich geht, im Zweifel sind alle irgendwie pessimistisch und am Ende aber festzustellen, wir haben aber keine andere Wahl, weil wir würden das gerne machen. Es gibt nur eine Form, es rauszufinden, ob es geht, indem wir es ausprobieren. Und das werden wir machen ab Januar.
Da könnte ja dann eigentlich Roland einsteigen, oder?
Bei dir. Ich glaube, dass er tatsächlich schon genug Orte hat, wo er sich irgendwie verbreitet. Also,
das stimmt auch.
Ich nehme eine Kolumne.
Es mangelt ihn nicht so richtig an Flächen.
Nee. Du hast ja bei Twitter 95.000 Follower. Mhm. Bisschen mehr. Wie wird man denn zu so einer Marke?
Keine Ahnung. Ich habe das nie geplant. Ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, wie mache ich das, welches Blog muss ich machen. Das ist auch so, das ehrlich gesagt, das Neue jetzt für mich, wenn wir dieses Ding planen, wo Leute für bezahlen wollen, hilft es natürlich, sich ein paar Dinge vorher strategisch zu überlegen. Das habe ich bislang eigentlich nie gemacht. Wir haben mit Bildblog einfach angefangen. Ich habe mit meinem eigenen Blog einfach angefangen. Ich hatte nie einen Plan oder eine Strategie, was mache ich da. Bei Twitter ähnlich. Also ja, zugegebenermaßen guckt man natürlich drauf und merkt, ach guck mal, das hat jetzt funktioniert und staunt dann beim nächsten Mal, wo man sieht, Moment mal, das hier ist doch der totale Aufreger, aber niemand außer mich regt's auf. Aber ich setze mich da nicht hin und analysiere das und versuche das genau auf so eine Wirkung hin zu maximieren. Also die Wirkung, die ich haben will, ist die als Journalist, dass ich natürlich sage, hier habe ich was gefunden oder womöglich selber geschrieben, wo ich glaube, das sollten möglichst viele Leute erreichen und lesen, weil ich habe da was zu sagen. Und dann versuche ich das natürlich auf Twitter oder Facebook oder sonst wo so zu verkaufen, dass Leute das auch interessant finden. Aber ehrlich gesagt, größer ist da mein strategisches Denken nicht. Und insofern ist womöglich die Antwort auf die Frage, wie macht man es, vielleicht dadurch, dass man sich nicht zu viel Gedanken macht, nicht zu sehr überlegt, oh, ich darf aber eigentlich, sollte ich jetzt mittags um 12, ist nicht gut zu twittern, warte so bis 4. Na, dass diese ganzen Algorithmen gibt's ja. Womöglich macht es auch für irgendwelche Unternehmen oder so Sinn. Meine Erfahrung ist dann, also bei mir hat es einfach funktioniert zu sagen, wenn mir irgendwas auf der Seele liegt, dann twitter ich das und dann gucke ich jetzt nicht, ist das die richtige Zeit, sollte ich nicht vielleicht bis morgen warten, Ja.
Denkst du denn vielleicht, dass es wichtig ist, dass wir Journalisten uns selbst inszenieren als Person? Dass das vielleicht dann besser ankommt?
Nee, also mit dem Wort inszenieren ganz bestimmt nicht. Aber natürlich präsent sein und mit also als Person auch für das stehen, was ich mache. Das ist aber eigentlich das Gegenteil von inszenieren, sondern wirklich zu sagen, ich bin irgendwie ansprechbar, ich bin erreichbar, ich stürze mich mal auch in so eine Diskussion, auch wenn es irgendwie schmutzig wird. Ich korrigiere mich auch, wenn mir Fehler unterlaufen. Ich glaube, dass das hilft. Ich glaube auch, dass ich merke das auch bei mir als Konsument, dass ich auch merke, mein Vertrauen zu einzelnen Kollegen ist wichtiger als das zu den Marken. Das ist jetzt vielleicht unter Journalistenkollegen jetzt noch nicht so ungewöhnlich, aber ich glaube, dass das auch größeren Teilen des Publikums so geht, die so aufmerksam das wahrnehmen. Und da hilft es natürlich, wenn ein Journalist irgendwie erkennbar ist mit seinen Personen, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Aber inszenieren ist bestimmt die falsche Idee.
Karline, wie siehst du das? Ich meine, du hast Mohrenpost,
ja,
dein Blog.
Das, ich bin da tatsächlich ganz bei dir irgendwie. Inszenierung
ist. Oh, ihr seid einer Meinung.
Inszenierung ist das falsche Wort, aber ich glaube, es ist total wichtig für Journalisten, sichtbar zu sein, ansprechbar zu sein. Es ist wichtig für Journalisten, auch selber ein Netzwerk aufzubauen, für die auch. Also ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe. Ich merke ja auch, wie Inhalte wo ankommen. Und genau das, was Stefan sagt, so ist. Man ist dann oft überrascht irgendwie, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, wenn man den Leser verstehen will, dann kann man das am besten herausfinden, wenn man beim Leser ist. Und das kann man mit den sozialen Netzwerken. Und ich glaube, es hat auch einen hohen Wert für einen selbst, was die Sichtbarkeit angeht und was die Marke angeht. Und ich kann Journalisten nicht verstehen, die da nicht dabei sind tatsächlich.
Also vielleicht kann ich nochmal ein Wort sagen. Ich habe vor 6-7 Jahren angefangen zu twittern, ziemlich früh. Damals war das noch so ungewöhnlich, dass das Süddeutsche Zeitung Magazin die Tweets, die ich abgesetzt habe, einer Woche einfach mal so abgedruckt hat. Wahnsinn, die Seite habe ich mir natürlich aufbewahrt. Das ganze Gefühl damals war wirklich unfassbar gut auf Twitter. Ich bin dann zu einer Konferenz gefahren, ich fahre selten rum, bin früher selten mal weggefahren beruflich und bin tatsächlich nach New York geflogen zu einer Twitter-Konferenz und war überwältigt von den Leuten und von den Typen dort auf der Bühne, die mir erzählt haben, was man damit alles machen kann. Bin zurückgekommen und habe dann ganz viel für Weltkompakt damals getwittert und hatte plötzlich, ich glaube, ich habe jetzt 45.000 Follower. Es ging ganz schnell. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in den letzten 2-3 Jahren, ja, ich mache noch sehr viel auf Twitter. Wenn ich höre, man braucht eine Strategie, die Markendiskussion setzt ein und so weiter. Ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, also meine Anfangseuphorie ist so ein bisschen gebremst.
Ich muss man ja bei 45.000 Follower noch gar nicht
machen. Nee, ich habe damals auch ein paar Interviews gegeben zum Thema Twitter und wurde häufiger eingeladen. Und wenn ich mir das heute angucke, ich war wirklich euphorisch und habe gedacht, da gibt's endlich eine Plattform, wo Leute in der Lage sind, einfach von Mensch zu Mensch über die Marken hinweg zu kommunizieren und über Einstellungen und so weiter und sich einfach nur Sachen erzählen, die interessant sind, die relevant sind und so weiter. Ich merke jetzt, Twitter wird zu einem digitalen Vertriebskanal. Genau wie Facebook übrigens. Also es wird sozusagen so eingemeindet in Strategien, genau das, was du im Grunde auch ablehnst. Also es gibt kluge Strategen, die in den Medien sich genau damit auskennen, was muss ich da eigentlich tun und so weiter. Für mich hat sich der Charme leider so ein bisschen erledigt.
Kann ich einmal aus einer anderen Sicht noch sagen, was wirklich das Faszinierende und irgendwie finde ich immer noch zu wenig gewürdigt an Twitter ist, für mich als Journalist. Für mich war früher Bild immer eine Blackbox. Also wir haben ja immer nur über das geschrieben, was die Bild geschrieben hat und hatten jetzt nie Insider-Kontakt, um zu wissen, was passiert da in der Redaktion. Und die Kommunikationsstrategie von Bild war ja auch immer, wir sagen nichts, redaktionsinterner, keine Antwort und so. Und plötzlich sind die alle auf Twitter und die reden alle und die reden durcheinander.
Oder sind Menschen.
Ja, und das ist natürlich total faszinierend, ändert die Wahrnehmung, plötzlich erkennt man Leute wie Julian Reichelt. Und wenn man einfach mal verfolgt, wie der auf Twitter diskutiert, erfährt man, glaube ich, sehr viel über seine Persönlichkeit, ob man einem das jetzt gefällt oder nicht. Oder Kai Diekmanns Strategie da zu verfolgen oder auch viele andere Leute, die da reden. Und plötzlich wird da was sichtbar, was vorher irgendwie eine Blackbox war. Das wird in dieser Detailliertheit, wird das jetzt vermutlich das breite Publikum nicht interessieren, da jetzt sich zu unterscheiden, wer twittert wie in der Bildredaktion. Aber auch da gibt es vermutlich Leute, denen man dann folgt, einfach aus thematischen Gründen oder weil man da eine Sympathie entwickelt. Und wenn man so eine Persönlichkeit entdeckt von Leuten, die da twittern, ist das natürlich ein großer Wert.
Ja, ich glaube, das finde ich ja so toll, dass wir als Journalisten uns ein Stück Persönlichkeit zurückholen, die wir an den Verlag verkauft haben. Ich glaube, viele Journalisten waren einfach sehr bequem. So eine Festanstellung in so einem Verlag war ja bis zur Rente mehr oder weniger gesichert. Und da hat man diesen 9-to-5. Er denkt,
deine Rente ist auch schon gesichert bei BT.
Und dann hat man das von 9-to-5 dann gemacht und ist verschwunden. Und das hat aber auch wieder die Art und Weise verändert, wie Journalisten kommunizieren. Sie haben eben nicht mit ihren Leser kommuniziert, sondern mit dem Ressortleiter. Am liebsten, ich habe mal in einer Wutrede in der Redaktion gesagt, meistens sind Autisten, schreiben Artikel, die sagen okay, schieben sie am liebsten unter der Türschwelle raus, erwarten, dass eine Sekretärin vorbeigeht, die es produziert und dann geht es an die Leute raus und die sollen dann Jura schreien und bloß keinen Leserbrief schicken, negativ natürlich. Und diese Wand ist aufgebrochen. Also die Redaktionsmauern sind offen. Ich finde es sehr schön, das Bild. Die Insassen dieses Aquariums sind sichtbar. Aber man soll das ja als Chance begreifen, sich gewissermaßen auch aus dieser Abhängigkeit von den Verlagen ein Stück zu befreien. Weil ein namenloser Nachrichtenredakteur ist leicht ersetzbar. Jemand, der für ein bestimmtes Themengebiet steht in einer Redaktion, ist schwer ersetzbar. Das ist für jede Redaktion natürlich anders. Aber so den DPA-Umschreiber, den braucht wirklich keiner. Und so entstehen, glaube ich, wieder mehr autonome Sachen für uns Journalisten. Und deswegen glaube ich, dass dieses Jahr übrigens so ein Kippjahr sein wird. Noch vor 2-3 Jahren war ich sehr pessimistisch, weil seit der dem Blasen der Dotcom ist dann zuerst die Wirtschaftsmagazine, also meine, kaputt gegangen und dann später ist viel mehr kaputt gegangen. Aber jetzt entstehen plötzlich wieder Jobs, definitiv im Internetbereich. Heute habe ich die Meldung gelesen, dass von W&V auf Twitter übrigens, dass Twitter eine Redakteurin der FAZ abgeworden hat. Also gewissermaßen aus dem heiligen Gral des deutschen Journalismus geht jemand raus. Und bei Xing ist es uns so ähnlich passiert. Wir haben auch eine Kollegin von der FAZ abgeworben. Also alle wollen natürlich auf die besonders Guten da. Und bei einem Gespräch mit einer jungen Kollegin habe ich den Satz gehört, die sagte, ja, ich hab schon 2 Jahre gearbeitet, aber nur bei einer Tageszeitung. Die Tageszeitung hat den Nimbus des Wahren, Schönen und Guten verloren und die ganz Jungen gehen raus. Während meiner Zeit in der Holzindustrie war es noch so, dass auf der Journalistenschule noch alle eben einfach wieder in die Printobjekte wollten. Auch die Journalistenschüler, von denen man erwartet hätte, sie wären internetaffin, die wollten klassische Seite 3 Schreiber bei der Süddeutschen werden oder Feuilleton Die Zeit. Und das scheint jetzt sich aufzubrechen und da findet jetzt ein Bewusstseinswandel statt, den finde ich toll. Das heißt, da gehen Talente ins Internet und werden irgendwas erfinden da, aber das weiß natürlich keiner. Werden auch wirtschaftliche Momente da erfinden und es gibt jetzt eben auch Bereiche, dass man es finanzieren kann und ist deswegen meine These, bitte in 10 Jahren nachprüfen, 2015 war der Beginn des Internetzeitalters für Journalisten.
So, warum stöhnst du denn jetzt so?
Wir wollen dich natürlich jetzt, vor 10 Jahren?
Okay, aber wir wollen dich ja jetzt auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben einen Film über dich vorbereitet. Frank Schmiechen, Chefredakteur der Gründerszene.
Frank Frank Schmiechens journalistische ID ist geprägt vom Axel Springer Verlag. Der gebürtige Hamburger hat die Welt Kompakt mitgegründet, arbeitete bei Bild, Berliner Morgenpost und Welt am Sonntag.
Würden Sie sowas nochmal wieder machen?
Auf keinen Fall.
Seit Oktober 2014 ist er Chefredakteur von Gründerszene. Dafür will sich Frank Schmiechen vom klassischen Zeitungsjournalismus lösen und Inhalte zielgruppengerecht inszenieren.
Ich war einer der ersten Journalisten auf Twitter und mache es sehr, sehr lange.
Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz aufregend.
Ganz egal, welchen Posten er gerade ausführt, der zweifache Familienvater ist nicht nur am Schreibtisch, sondern auch gern mal an Bass, Gitarre, Klavier oder im HSV-Fanblock anzutreffen.
Das habt ihr ja ganz süß gemacht.
Hast du das schreckliche Blümchensakko eigentlich noch?
Das ist ein Versace-Anzug. Ach so, den durfte ich aber nicht behalten.
Scheint zu laufen bei dir. So.
Den durfte ich nicht behalten. Das war nur für das Shooting.
Du hast mal gesagt, dass das Web jetzt quasi eine Prothese für unser Gehirn ist. Drückt es und zwickt es manchmal oder wie empfindest du diese Prothese?
Ach, absolut, natürlich zwickt das. Das zwickt total, das nervt, das riecht auf, das bringt mich auf die Palme. Also ich hatte Freitagabend wegen Paris sowieso eine miese Laune und mir ging es dreckig. Und wenn ich dann auf Twitter gucke, geht es mir ehrlich gesagt noch schlechter.
Okay, und warum?
Es liegt nicht an Twitter. Viele Leute, mit denen ich dann Mittagessen gehe, sagen, ja, was da auf Twitter alles steht und so weiter. Twitter macht das Gemurmel der Leute transparent. Und das kann manchmal ganz schön nerven. Mhm. Genau wie Facebook viele Sachen einfach an die Oberfläche holt und transparent macht. Und damit muss man auskommen. Man muss mit den Kommentaren unter Artikeln auskommen. Und das ist manchmal wirklich nicht einfach. Also wenn eine halbe Stunde nachdem Bomben explodieren in Paris darüber diskutiert wird auf Twitter, wie Herr Optenhövel moderiert, weiß ich wirklich nicht, wo ich bin. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, also es geht nicht nur darum, dass Macher lernen, mit diesen Möglichkeiten umzugehen, sondern Konsumenten müssen auch neu lernen zu konsumieren und Dinge einzuschätzen und vielleicht auch mal zu schweigen.
Wenn wir gerade schon beim Lernen sind, was muss denn ein junger Journalist mitbringen, um ja, erfolgreich zu sein für dich?
Das Tolle ist, ich bin ja lange bei der Welt gewesen und dann bei der Welt am Sonntag und bin dann zur Gründerszene gegangen und ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich hatte Bedenken, weil es eine sehr junge Redaktion ist. Und ich dachte, was das für Leute sind, mal schauen und so. Und ich stelle fest, die sind 24, 27 oder 30 und sie beherrschen das journalistische Handwerk. Und das hat mich sehr beruhigt, weil ich glaube, das ist einfach der Kern von allem. Ohne das geht's einfach nicht. Und aus diesem Kern kann man jetzt anfangen, sich Gedanken zu machen, wie entwickle ich eigentlich digitalen Journalismus? Ich glaube, ein Blog ist es nicht. Stefan Niggemeier macht ein interessantes Blog, Roland Tichy macht einen Blog. Die Frage ist, reden wir doch mal darüber, wie sowas aussehen kann. Tichy sagt, das wird irgendeiner erfinden. Mal gucken, was das ist, wissen wir nicht. Vielleicht müssen wir einfach mal drüber nachdenken. Also ich finde auch, das könnte ein tolles Thema für Stefan sein. Also nicht sozusagen pädagogisch Journalisten zu erklären, was sie so alles falsch machen, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken, wie könnte dann neuartiger Journalismus in digitalen Zeiten aussehen? Ich bin sowieso eher ein Fan von Erfolgsgeschichten. Ich wollte auch nie Lehrer werden, weil ich es hasse, Fehler zu finden. Ich finde immer, also mich macht es glücklicher, Sachen zu finden, die ganz, ganz toll sind. Und deswegen, ich habe neulich mal auf dem Podium gesessen und da hat jemand über den digitalen Journalismus der Zukunft gesprochen und ich konnte mich sehr gut wiederfinden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in den 70er, 80er Jahren, ich habe Mixtapes gemacht für meine angebetete Liebe auf dem Gymnasium. Man hat eine Kassette eingelegt.
Das hat man auch in den 90ern gemacht.
Und 90ern. Danke. Danke. Und man hat versucht, seine Lieblingstitel so hinzukriegen, dass sie genau zwei Kassettenseiten füllen und dann musste das genau zu Ende sein und dann hört er die Kassette auf zu spielen. Und dann dreht man um und dann kommen die nächsten Lieder. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommen zwei Sachen zusammen, die im Journalismus der Zukunft auch wieder zusammenkommen müssen. Das eine ist Liebe und das andere ist Technik. Und beide Sachen kommen gerade zu kurz. Ich erlebe zu wenige Journalisten, die das, was sie machen, wirklich lieben. Auch leider unter den jungen Journalisten. Und ich erlebe zu wenige Journalisten, die wirklich Ahnung von Technik haben und was eigentlich mit dieser Technik möglich ist und was man mit dieser Technik anstellen kann. Was ich zum Beispiel nach den Anschlägen von Paris gerne gehabt hätte, wäre ein Tablett mit Möglichkeiten. Ich hätte auch gerne ein Video. Ich hätte gerne gelesen, was sagt die New York Times. Ich hätte auch gerne mal gelesen, was schreibt eine Zeitung in Ägypten.
Oh, aus meinem Heimatland.
Zum Beispiel. Im Laufe der Zeit, man wühlt sich so durch und bekommt dann irgendwie alles. Aber es ist niemand, der mir ein persönliches, liebevolles Mixtape erstellt.
Aber das ist doch Facebook und Twitter, macht doch genau das. Oder mein RSS-Feed, den ich mir selber zusammenstelle.
Ja, der Nutzer zum selbst Teil, ist ja auch gefordert, habe ich heute gelernt.
Ja, zum Teil. Ja, stimmt. Wenn man das klug einstellt, Twitter und Facebook, kann man das erreichen. Aber warum machen wir Journalisten das denn nicht?
Da würde ich gerne auch was zu sagen. Ich habe am Sonntag, glaube ich, versucht herauszufinden, an welchen Orten wie viele Menschen gestorben sind für eine bestimmte Aufgabe und Arbeit, die ich vor der Nase hatte. Und zwei Tage nach so einem Ereignis finden Sie genau das nicht, was Sie gerade ansprechen, Herr Schmich. Ein Überblick, ein aktualisierter Überblick, sondern es kommt sofort wieder die neueste Entwicklung. Aber was nutzt für den News-Ticker vom 14. oder 15., wenn sich die Lage ja schon wieder aktualisiert hat. Aber die Berichterstattung vorher wird nicht aktualisiert. Ich habe es also nicht kaum gefunden.
Aber eine interessante Antwort auf diese Frage und die Suche ist lustigerweise Wikipedia. Also das ging auch am Freitagabend, gab es viele Leute, die sofort sagten, die beste Quelle im Moment ist die Wikipedia-Seite dazu. Erstmal finde ich das toll, aber tatsächlich kann man
ist
da
eine
als
Bankrotterklärung.
Das wäre jetzt mein nächster Satz. Ja. Also natürlich kann man fragen, warum schaffen es nicht Journalisten, das so aufzubereiten?
Habe ich nicht gefunden. BBC hat das zum Beispiel super gemacht. Habe ich die ganze Zeit gelesen.
Warum hat mir das keiner in meine Timeline gespielt?
Ja, weil ich hatte gerade keine Lust hier anzurufen.
Ja. Aber warum hat mir kein Journalist das gegeben? Auch. Ja.
Aber da kann man natürlich auch sagen, also wenn wir jetzt sagen, komisch, dass die Medien, die wir gesehen haben, das nicht gemacht haben, dem Nutzer ist das natürlich völlig egal. Wenn ich als jemand, der diese Informationen suche, das dann auf Wikipedia finde, dann denke ich ja nicht, ach schade, dass mir das die Süddeutsche nicht anbietet, sondern dann bin ich ja da irgendwie zufrieden. Da ist die Hürde natürlich dann auch hoch für ein Medium zu sagen, man schafft auch so einen Standard und so eine Anlaufstelle, wo ich denke, da kann ich jederzeit hingehen und kriege diesen Überblick.
Ja, nee, wenn Sie schon dabei sind.
Was? Ich war irgendwie überrascht, weil ich habe zum Beispiel ein Smartphone und da gibt es eine Kassenschaltung. Und da, wenn man da mehrere Male am Tag draufklickt, dann hat man alle Informationen dieser Welt. Und man hat auch ausführliche Berichte. Also ich habe einen Gala, ich habe Wiki, dann habe ich Presseschau und dann habe ich noch nicht wieder online.
Ja. Das ist nur ein Buchstaben.
Aber was ist das für eine Presseschau?
Die war auf einmal auf ihrem Smartphone.
Vielleicht ist sie gut.
Nein, ich weiß.
Ja, also aber die Aussage, dass es im Internet zu wenig Informationen gibt, hat mich jetzt auch überrascht.
Aber so viel auch zu der Frage, ob es am Ende wichtiger ist, dass Medien die Glaubwürdigkeit haben oder einzelne Journalisten, wenn am Ende irgendeine App diese Glaubwürdigkeit hat. Aber wer ist denn die Presseschau?
Okay, können wir ganz kurz diese Diskussion abschließen, weil wir haben nicht mehr
Zeit. Ja.
Entschuldigung. Okay, sehr gut, vielen Dank. Ein Problem der Vertrauenskrise ist ja auch, dass wir Journalisten uns manchmal ein bisschen zu sehr wichtig nehmen. Vielleicht auch, dass wir zum Beispiel ein Hobby von vielen Journalisten ist ja auch einfach mal sich mehr mit den Kollegen auseinanderzusetzen als mit bestimmten Thematiken. Denkst du vielleicht, das ist auch das Problem der Vertrauenskrise?
Ach nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, die Vertrauenskrise, die hat andere Gründe. Ich erlebe es ja selbst. An so einem Tag wie gestern, am Sonntag, bekomme ich, Media hat das heute sogar gesammelt, von ungefähr 12 Chefredakteuren Leitartikel zum Thema Paris. Ich als Profi kann das ab. Ich bin das gewohnt. Ich lese jeden Tag 8 Zeitungen und suche mir das raus und kann das sortieren. Aber wie wirkt denn das auf Leute, die sich vielleicht mit Medien nicht so auskennen? Zu jedem anderen Ereignis bekomme ich irgendwie 15 Geschichten. Da entsteht natürlich schon irgendwie so der Eindruck, ja, die schreiben ja alle dasselbe. Ja, wenn irgendwas passiert, schreiben natürlich alle dasselbe. Früher habe ich eine Zeitung gehabt, habe die gelesen, so. Jetzt habe ich plötzlich 15 Mal diese Geschichte und stelle fest, ja, das ist ja alles dasselbe. Ist das von oben gelenkt? Soll das so sein? Nein, es ist gerade passiert und alle müssen drüber schreiben.
Ja, aber ich glaube, was ich mir da wünschen würde und ich glaube, was auch dem Vertrauen der Leser total gut tun würde, wäre das, was mir auffällt, ist, dass so ganz dass Faktengeschichten, die komplett auf Augenhöhe geschrieben sind, gut funktionieren. Also das heißt, es geht nicht darum zu sagen, das und das stimmt übrigens aus den und den Gründen nicht, sondern das ganze Ding von hinten aufzuzäumen. Also Krautreporter hat jetzt auch während der Paris-Berichterstattung immer in der Community geguckt, welche Fragen tauchen auf und haben die beantwortet. Krautreporter hat gesagt, hat diese Frage aufgenommen, kommen jetzt wirklich mit den Flüchtlingen Terroristen in unser Land, und hat diese Frage einfach vollkommen unironisch und erstmal auf Augenhöhe gestellt. Und in dem Moment lesen das die Leute ja auch, wenn sie sich nicht bevormundet fühlen oder wenn nicht direkt die Zeile da steht, die eine Richtung vorgibt. Und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Medien machen müssen, um dieses Vertrauen zurückzugewinnen.
Und bei euch bleiben wir jetzt auch. Ja, wir haben nämlich, ich finde es immer ganz besonders, wenn man im Panel Familie hat, Mutter und Tochter in der Runde, und zwar Karline und Else Mohr, die stellen wir euch jetzt auch mal vor, in dem Filmchen. Film.
Else Mohr ist kein Silver Surfer, sondern ein Silver Nerd. Die gelernte Journalistin und Diplom-Übersetzerin bloggt über Social Media, Netzkompetenz und Erlebnisse im Neuland mit Ü50.
Oder nachher mit der Wischtechnik auf Smartphones, das dauert alles etwas länger. Und das Verständnis, dass man das Internet mit einem Knopfdruck nicht löschen kann, auch das muss erstmal wachsen.
Dazu gehört auch die digitale Kommunikation mit ihrer Tochter Karline Mohr. Neben kurzweiligen Tweets kann es dabei schon einmal vorkommen, dass sich die beiden herausfordern. Ilse setzt zum Beispiel Kinderfotos von ihrer Tochter als öffentliches Druckmittel ein.
Richtig, richtig, richtig peinliche Kinderfotos von mir getwittert hat, die natürlich irre gut ankamen. Häme ist ja auch so ein Trägermedium.
Karline jedoch weiß damit umzugehen. Als Leiterin der Social-Media-Redaktion von Bild.de kennt sie sich mit Digitalstrategien und Audience Development aus.
Steinvagina, ein Student ist reingekrochen, stecken geblieben und musste von 30 Feuerwehrmännern befreit werden. Ich glaube, ich bin hier genau richtig, in diesem Moment, in dem wir überlegen, wie kann der Journalismus der Zukunft funktionieren.
Sie ist sich im Klaren darüber, dass sie von ihrer Mutter keine Sekunde aus den Augen gelassen wird und twittert deshalb erst über Schnaps, wenn Ilse schon schläft.
Stimmt das wirklich mit dem Schnaps?
Ja, ich trinke Schnaps und meine Mutter spricht mich da auch bei Twitter gerne mal öffentlich drauf an, und deswegen überlege ich mir das jetzt vorher immer zweimal, was ich da schreibe.
Und
stimmt natürlich und gar du, nicht.
Und du verfolgst auch deine Tochter immer schön bei Twitter, um zu gucken, was sie macht. Habt ihr sonst nicht so Telefonkontakt? Also ihr seid ja eigentlich eher bei Twitter unterwegs, also, oder?
Ich habe es ja irgendwann zu den Zeiten aufgegeben, als Karline studierte, sie telefonisch zu erreichen. Die hatte ja nie Zeit zu telefonieren. Und wenn was Schriftliches per Post ging, dann hatte sie den Briefkastenschlüssel verloren, dann blieb das also auch wieder liegen.
In Neukölln kommt auch schnell mal was weg. Aber dachtest
und,
du nie?
Und auf Mails kam... Es kommt nicht unbedingt dann direkt eine Antwort. Deswegen kommunizieren wir heute inzwischen über DMs bei Twitter, wenn es was zu regeln gibt, weil wir sind da beide da, haben Push-Benachrichtigungen und klappt das innerhalb von Sekunden.
Aber dachtest du nie, oh nee, musst du jetzt unbedingt was mit Journalismus machen, musst du jetzt unbedingt in die Medien? Hast du das nie gedacht, dass sie auch Journalistin wird wie du? Gefällt dir die Frage
nicht? Sie ist schon als Jugendliche in meine Fußstapfen getreten und hat bei einer Veranstaltung der Stadt als, was warst du da, Bürgerreporter oder irgendwas, da hat sie schon so ein Schild und hat in der Zeit auch klassisch wie jeder eigentlich mal bei einer Lokalzeitung geschrieben und irgendwann hatten wir dann ein Studium gefunden, für das sie sich bewerben konnte und das schloss Journalismus ein. Das war auch ein Geschichtsstudium und für das man ein Latinum brauchte.
Frank hatte ja vorhin gesagt, dass er sich mehr Herz wünscht in der Arbeit mit dem Journalismus und du, man nennt dich ja auch Heart of Social Media, nicht Head of Social Media. Das heißt, du bist quasi das Herz bei Bild.de. Wie ist Herz wichtiger als Verstand oder wie läuft das da?
Nein, gar nicht. Also unser Social Media Team bei Bild wurde aufgebaut von Thorsten Beek, der hat uns bedauerlicherweise inzwischen verlassen und ist beim Spiegel. Und danach war halt die Nachfolgeregelung offen und da haben mein Kollege Andreas Rickmann, der ja auch irgendwo ist, glaube ich, heute Abend. genau, und wir haben schon vorher zusammengearbeitet und haben gesagt, wir würden das total gerne zusammen machen. Und es ist tatsächlich so, Andreas ist von uns beiden ein bisschen mehr der Kopfmensch, der Bedachte, der Ruhige. Und ich bin vielleicht eher der Herzmensch. Und dann war einfach ganz klar, er ist Head of und ich bin Hard of.
Ilse, könntest du dir eigentlich vorstellen, mit Karline zusammenzuarbeiten? Also auch in dieser... Schöne Redaktion.
Also wenn ich was gelernt habe in den letzten 3-4 Jahren, dass es gut tut, umzudenken und sich frischen Wind um die Nase wehen zu lassen, auch aus Redaktionen, die einfach Dinge ausprobieren. Herr Schmiechen hatte vorhin gesagt, ich habe 25 Jahre ein Produkt gemacht, ein Blatt gemacht. Und dann hat Herr Tichy gesagt, ja, aber das wollen die Leute so jetzt gar nicht mehr haben. Das wollen sie ja gar nicht lesen, die Leser. So, das heißt, man muss doch heute ganz neu denken als Journalist, nämlich aus seinem Elfenbeinturm rauskommen und hören, was wollen die Leser eigentlich? Was lesen die überhaupt? Wir haben ja heute total tolle Möglichkeiten zu monitoren, wie welche Dinge ankommen. Und was ich auch total spannend finde, dass die Rheinische Post so ein Listening Center aufbauen will, um mit digitalen Möglichkeiten herauszufinden, was bewegt die Leute gerade in der Region, worüber sprechen die, welches Thema sollten wir aufgreifen. Und Redaktionen, die sowas ausprobieren, ja, das ist doch toll.
Du hattest mal gesagt, dass du angefangen hast mit der Schreibmaschine, mit Tippex. Was war denn damals anders als heute?
Damals bin ich im Schlafanzug zum Briefkasten geschlummt, um die Zeitung rauszuholen und zu gucken, wie meine Artikel aussahen, die ich am Tag vorher geschrieben habe. Braucht man natürlich heute nicht mehr.
Heute sitzt du im Bett und guckst.
Ja, was war anders? Man war alleiner als Journalist.
heute hat man eine ziemlich große Leser-Community um sich herum, die auch auf das reagiert, was man sagt. Und vor allen Dingen, was anders ist, man hat viel mehr Möglichkeiten, Quellen anzuzapfen. Und wenn ich heute in einer Facebook-Gruppe etwas schneller erfahre als über eine Pressemitteilung vom Bürgermeister, ja, ist doch toll.
Karline, deine Aufgabe bei Bild ist es ja auch, Informationen einfach mal viral zu verbreiten, ja. Wie ein Lauffeuer. Wie schaffst du das? Also warum bist du dabei so erfolgreich? Kannst du uns einen Tipp geben? Das wollen ja so viele.
Also Viralität bedeutet ja im Grunde erstmal nur, dass ich einen Inhalt großflächig und schnell durch die sozialen Netzwerke teilt. Und zwar, ich glaube, der Grundgedanke dahinter ist auch, es braucht keine große Marke oder keine große Seite dahinter, sondern es geht nur um den Inhalt an sich, der geteilt wird. Also es geht ums Teilen. Und da muss man sich die Frage stellen, warum teilen Menschen Inhalte? Und ein total wichtiges Stichwort dabei ist Zielgruppe, Identitäten ansprechen. Also so wie Stefan ja auch eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob man bei Bildgegnern noch spitze Zielgruppe sagt. Und bitte twittert das jetzt nicht alle. Es geht darum, jemanden anzusprechen, der sich mit dem Inhalt identifiziert, der sich da wiederfindet. Das, und da gibt es natürlich auch verschiedene Hebel. Also einer könnte sein, man teilt einen Inhalt, weil man was Gutes machen möchte. Weil man das Gefühl hat, ich bewege damit was. Also BuzzFeed hatte diesen von ein paar Monaten die Geschichte, diese 15 Antworten kannst du Flüchtlingshassern auf Facebook geben. Und das fand ich eine tolle Geschichte, weil sie genau den Nerv getroffen hat von dem, was gerade los war. Man war jeden Tag konfrontiert mit diesen Kommentaren bei Facebook. Man hat sich hilflos gefühlt, man war wütend und BuzzFeed hat so darauf geantwortet. Und meine These wäre, ganz viele Leute haben diese Geschichte vermutlich nicht mal bis zum Ende gelesen, haben aber auf Teilen gedrückt mit dem Gefühl, ich mache was Gutes für die Flüchtlinge, ich mache was gegen Nazis, ich helfe anderen Leuten, dasselbe zu tun und ich mache auch noch direkt meine Position deutlich, die ich gerade habe. Das ist so ein Hebel. Was ich auch in diesen anderthalb Jahren, in denen ich mich jetzt damit beschäftige, was ist viral, gemerkt habe, ist, dass Gutes tatsächlich auch funktioniert, wenn es schon, also einfach gute Inhalte, also Menschen glauben gerne an Helden, an Happy Endings, an Vorbilder, an Menschen, die gekämpft haben, an Geschichten, die, weiß ich nicht, positiv besetzt sind in irgendeiner Form und teilen das auch, ohne jetzt einen direkten Nutzwert, einfach nur um zu zeigen, guckt mal, wie schön. Und das ist im Grunde so ein Zaubersatz, den man sich immer dazu überlegen kann, wenn man über solche Inhalte spricht. Könnte ich für diesen Inhalt ein guckt mal wie, doof, schön, traurig, rührend, bescheuert davor schreiben. Und in so einem Moment wird ein Inhalt teilbar und hat theoretisch das Potenzial, viral zu gehen. Die Kontrolle darüber hat man nie. Also die habe ich nicht und ich weiß nicht, ob sie irgendjemand hat. Manchmal floppen Sachen, von denen man dachte, aber es ist so witzig, es ist doch so witzig. Wir haben mal, der Kollege Jakob Weiß, der sitzt auch hier irgendwo rum, der hat die Geschichte gemacht, kann man nur mit Rainer Brüderle-Zitaten bei Tinder Frauen rumkriegen. können Sie alle noch mal googeln, das war großartig und ist einfach so ein bisschen untergegangen, wo man da steht und sagt, oh Leute, das kann ja jetzt nicht wahr sein.
Du hast ja auch schon viele Debatten angestoßen im Mediendeutschland. Was ist denn dein Rezept?
Ich habe da auch kein Rezept. Also ich, Rezept habe ich da nicht. Ich fand es jetzt interessant, das fällt mir gerade ein zum Thema Viralität. Da haben wir 11 Jahre lang einen Bildblog gemacht. Und ich glaube, der größte Viralerfolg gegen Bild war die Aktion in diesem Sommer Bild Not Welcome, wo als Reaktion auf Kai Diekmann, der FC St. Pauli beschuldigt hat, nicht für Flüchtlinge zu sein, weil sie sich nicht der Bildaktion anschließen wollten. Das war riesengroß. Das war aber, fürchte ich, nicht unsere Viralität und unser Erfolg, sondern das hat Kai Diekmann auch irgendwie erst möglich gemacht. Also das wäre toll, sich das irgendwie auf die Fahnen schreiben zu können, zu sagen, seht her, was wir da für einen Shitstorm losgetreten haben. Aber den haben dann auch andere losgetreten. Also ich habe da kein Rezept. Und also ich sehe dann, es ist, glaube ich, für jemanden wie Erika Steinbach ist es leicht, viral zu gehen mit ihren Tweets, weil sie einfach sich da auch um Kopf und Kragen twittern kann und weil auch jede heftige Reaktion am Ende ihr nützt.
Also sie haben am Ende davon profitiert, wer sich von alles von ihr distanziert, das zählt wieder auf ihre Glaubwürdigkeit ein. Also in der Rolle ist es, glaube ich, relativ leicht, dann solche Erfolge zu haben, wenn man am Ende, sei es als Person oder als Medium, aber so eine Restseriosität gerade als Journalist haben will, dann, glaube ich, schließen sich viele Möglichkeiten dann halt auch aus, virale Erfolge zu haben.
Ich glaube auch, eine Bemerkung vielleicht noch, ich glaube, dass jedes Medium natürlich auch extrem anders damit umgehen muss. Also Bild.de muss natürlich, bevor eine Geschichte gemacht wird, überlegen, wie mache ich sie, damit sie überhaupt eine Chance hat, viral zu gehen. Weil Bild.de natürlich auf Reichweite gepolt ist. Wenn ich das jetzt mit Gründerszene vergleiche, bei uns liegt der Fall dann doch etwas anders. Also wir berichten aus der digitalen Wirtschaftsszene für die digitale Wirtschaftsszene. Da überlege ich nicht vorher, wird die Geschichte sich jetzt auch über Twitter verbreiten lassen oder über Facebook verbreiten lassen, sondern ich will nur damit sagen, jeder Journalist muss sich auch fragen, wie rum denke ich jetzt eigentlich meine Geschichte?
Aber kann man nicht beides, also wie sagt man, beid rumdenken? Also kann man nicht eine gute Geschichte machen?
Ein Guter kann das, ja.
Die sowohl gut als auch viral ist? Also schließt sich das aus?
Es muss sich nicht ausschließen. Ich glaube bloß, es liegt eine gewisse Gefahr darin, für Bild muss es so machen, aber für andere Medien darin, von vornherein drüber nachzudenken, wie pflanzt sich diese Geschichte nachher in den sozialen Netzwerken fort?
Also man kann sich das, weil wir jetzt alle gerade so harmonisch hier reden.
Wir sind eine Familie.
Also ich weiß nicht, wer von Ihnen gelesen hat, die Geschichte von Jan Fleischhauer über Akif Pirinci und warum er so geworden ist, wie er wurde. Und das ist im Kern eine Geschichte von jemandem, der sehr, sehr einsam ist und irgendwann so seine Facebook-Bekanntschaften quasi als Ersatzbeziehungen entdeckt hat und gemerkt hat, je mehr starken Stoff er denen liefert, umso mehr schreien die Leute, hurra, toll, du bist der Größte. Und wo das dann hinführte, haben wir dann alles gesehen. Also das sind natürlich auch so Strategien und ehrlich gesagt, wenn man das Blog von Herrn Tichy liest, sehe ich da durchaus Parallelen. Also in dem Versuch im Grunde mit jedem Text, also so viel Empörungspotenzial wie möglich zu wecken und so viel, dass man im Grunde als Leser jedes Mal möglichst davor sitzt und sagt, das ist ja unfassbar, da sind ja nur Idioten, die uns die ganze Zeit hinters Licht führen wollen. Und wenn man sich die Facebook-Likes anguckt, dann funktioniert das. Ich nehme schon an, dass es da auch eine Wechselwirkung gibt. Oder nicht?
Schätz. Das Mikrofon, bitte, das Mikrofon.
Ja, Entschuldigung. Ich dachte, es ist Facebook. Also wir stellen mit Erstaunen fest, dass eigentlich komplizierte Texte sehr, sehr gut laufen, weil sich die Leute dafür interessieren. Ich meine, wir machen ja nicht so Katzengeschichten oder sowas, sondern es gibt ja auch häufig den Vorwurf, genau den Sie da jetzt eben reproduziert haben, dass da immer so diese bösen Sachen laufen. Nein, es laufen sehr lange Geschichten und die oft sehr mühsam zu lesen sind oder relativ mühsam, weil wir ja nicht nur auf Journalisten zurückgreifen, sondern häufig eben auch Wissenschaftler oder komplexe Themen, die wir auch gar nicht überarbeiten können, weil uns dazu ein bisschen dahinter, also sagen wir mal, das Hinterland an Redakteuren fehlt, die es jetzt gefälliger machen sollen. Also ich finde, die Leute gehen mit diesen Medien sehr unterschiedlich um. Es gibt solche und solche. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die also da sich Qualität verteilen. Also wir haben da so ein Spiele. Theoretiker, Professor an der Frankfurt School of Finance, der versucht immer so Spieltheorie zu erklären. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, ja, obwohl ich selbst eher aus dieser Szene ja stamme. Aber die Leute lieben es. Oder jedenfalls
es gibt viele, die das halt lieben. Das sind dann nicht so viele wie Katzenfotos oder so. Aber das ist mir ja egal. Also das Feld ist ja so riesig und der Marktanteil, auch ein kleiner, ist auch mit großen Zahlen dann versehen, die jedenfalls reichen für ein Nischenprodukt. Und insofern finde ich das toll. Also dass der Verdacht, der da immer mitschwingt, dass also diese Leserverachtung oder die Verachtung der Menschen, die auf Facebook zugegen sind oder auf Twitter, die stört mich. Mich stört auch, wenn auf Twitter Aussagen zu sehr verkürzt sind. Gibt es ja jetzt auch gerade ein paar Dinger und so. Muss man dann halt kontern. Aber ich finde, wir brauchen da schon ein anderes Verständnis. Wir müssen diese Scheu ablegen vor dem Leser. Und wenn wir Journalisten das nicht tun, dann werden sie uns da eben nicht folgen. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Natürlich ärgere ich mich auch über manche Kommentare und wir moderieren das ja auch und löschen das alles, aber tendenziell bin ich da eher, wie soll ich sagen, großzügig, weil ich finde, wir müssen die Menschen da auch, wir können ja nicht zumachen, wenn uns die Antwort von manchen Leuten zu bestimmten Phänomenen nicht passt. Dann haben wir vergessen, was das Internet ist, dann ist es nur ein Ersatz für Papier als Vertriebssystem und es ist eigentlich ziemlich falsch.
Entschuldigung, dass ich jetzt reinrede. Du wolltest jetzt auch noch was sagen. Ne? Ich will nur ganz kurz sagen, die Zeit wird immer knapper. Wir haben jetzt nur noch 10 Minuten Zeit und wir wollten ja auch, dass wir Fragen rannehmen, die...
Du kannst einen Satz. Nur eins auf zwei. Zwei. Okay. Einmal so zum Thema Viralität. Und das geht genau an die beiden Ränder dieses Panels. Zum einen, Viralität hat nichts mit Katzen zu tun.
Nein. Ich habe es nur als Beispiel
okay, für... Okay, also Katzen sind auch seit 2012 einfach out.
Dass wir eben etwas anders machen als die. Okay. Sondern ich glaube, dass wir in einem anderen Spektrum, nämlich lange Geschichten über Spieltheorie.
Genau.
Ich habe es nur versucht, als Bild zu fassen.
Ja, mich ärgert dieses Bild, weil das immer, das geht in diese Richtung Banalisierung der Inhalte. Ne? Dass Viralität was mit Banalisierung der Inhalte zu tun hat, das ist falsch. Und das Beispiel, das ich vorhin schon mal genannt habe, Antworten, die du Flüchtlingsgegnern bei Facebook geben kannst. Diese Geschichte hat jedes Haus hier in Deutschland gemacht. Spiegel, Süddeutsche, Bild, alle. Nur hieß die Geschichte da so und so viel Vorurteile gegen Flüchtlinge, die nicht stimmen. Und deswegen lohnt es sich, vorher einmal nachzudenken, wie ist die Zeile, die zum Nutzer passen könnte in den Netzwerken. Statt zu sagen, die 83 besten Rezepte Deutschlands, muss die Geschichte halt heißen, 5 Herbstrezepte für Leute, die nicht kochen können. Aber der Inhalt kann genau der gleiche bleiben. Es geht bei teilbarem Content einfach nur um eine neue Verpackung.
Das habe ich nie verstanden. Haben wir nicht zu viel von dieser Verkaufe gerade? Also der Gedanke, dass wir am Ende alle so formulieren sollen, damit wir diesen Reflex beim Leser haben. Ehrlich gesagt, mein Gefühl ist, dass wir viel zu viel davon haben.
Naja, also da würde ich widersprechen. Also nochmal, damit unser Diskurs da nicht, man kann alles viralisieren, es gibt dann unterschiedliche Zielgruppen und man kann eben auch Spieltheorie, wobei ich dazu gebe, die Überschrift ist manchmal etwas schwierig zu gestalten. Aber wir haben doch auch als Journalisten in den guten alten Printmedien gelernt, dass man Überschriften attraktiv macht. Und da gibt's natürlich dann andere Gesetzmäßigkeiten, darüber will ich jetzt wegen der Zeit nicht diskutieren.
Vielen Dank.
Aber die aber das Bemühen, eine Überschrift so zu machen, dass es für das Medium passt, ist beim Fernsehen anders als beim Radio, anders als in Ihrem Blog oder irgendwo anders. Aber das ist doch okay. Ich meine, wir sind doch Journalisten geworden, weil wir auch das Handwerk haben wollen, schöne Überschriften zu machen, die unseren Lesern gefallen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen auf jeden Fall die Frage in die Runde. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz fassen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kurz und prägnant wäre super, dann kommen auch viele Fragen ran. Wer möchte denn anfangen? Bitte sehr.
Das Problem ist ja, dass die Zeitung aufgrund
Wir haben sogar ein Mikrofon.
Das Problem ist ja, dass die Zeitung aufgrund sinkender Werbeeinnahmen nicht mehr so viele Journalisten beschäftigen können. Der Ausweg also sozusagen das Internet. Hat einer von Ihnen ein Modell gefunden, wie Journalisten jetzt von ihrer Arbeit im Internet leben können?
Ja, also bei Gründerszene haben wir ein reines Online-Magazin. Es arbeiten 10 festangestellte Redakteure. Vor einem Jahr waren es noch 5.
wir haben 10 freie Redakteure und der Verlag Vertical Media, in dem Gründerszene erscheint, hat ungefähr 40, 45 Angestellte. Das Modell sieht folgendermaßen aus: Wir machen Journalismus als Kern und drumherum haben wir verschiedene Businessmodelle. Zum Beispiel Seminare für Gründer, Events für Leute, die irgendwie mit der Startup-Szene zu tun haben. Wir machen Sponsored Posts. Wir haben eine Jobbörse und wir werden, wenn alles gut geht, in diesem Quartal zum ersten Mal schwarze Zahlen schreiben. Also das wäre zum Beispiel ein Modell.
Ja, ich würde Ihnen da auch gerne anbieten, solange ich jetzt in der Holzindustrie war, die letzten Jahre musste ich jedes Jahr ein Dutzend Leute ausstellen. In diesem Jahr zum ersten Mal konnten wir ein gutes Dutzend Leute einstellen. Es ist bei Tichys Einblick, was ja ein Teil meiner Aktivitäten ist, über Werbung, Beiträge und solche Dinge und eben auch so Nebengeschäfte in kleinerem Sinne finanziert erstmals und es läuft und ich finde.
Aber es gibt keine Honorare für Autoren,
muss man sagen. Für Autoren nicht, aber ich glaube, das seit einem Jahr betreiben, finde ich, ist es ganz okay, dass wir zum Teil auch Autoren honorieren und je weiter das ist, also zum Teil auch Autoren, nicht alle, das ist richtig. Und zwei, die das eben redaktionell betreuen und auch schreiben. So. Und das zweite Modell ist Xing, die Newsseite auf Xing. Und das ist quasi ein ganz anderes Modell, ist ein klassischer, was das klassisch gibt's ja nicht in dem Bereich, ist ein Plattformanbieter, der eben versucht, seine Mitglieder nochmal mit einem journalistischen Inhalt zu versorgen und der sich über Beiträge finanziert. Und ich glaube, dass das Entscheidende bei all diesen Sachen ist, dass man eben neue Modelle finden muss, weil das einfache Abo und der einfache Werbeblock allein wird nicht reichen. Und mir wäre das ganz wichtig, weil ich da vorhin auf Twitter falsch zitiert wurde. Das weiß ich auch schon, dass Internet schon länger gibt. Aber ich glaube, dass diese Sprünge, nämlich hin in funktionierende Geschäftsmodelle, jetzt im Jahr 2015 sich erstmals herauskristallisieren. Bis dato waren es eigentlich fast alles nur Subventionsbetriebe und jetzt beginnen plötzlich andere Mechanismen zu greifen, die Arbeitsplätze für Journalisten schaffen und für alle, die dieses twittern wollen, ja, es gibt schon länger Internet, das weiß ich auch.
Okay. Noch eine Frage? Ach so, hier. Die Damen hier vorne.
Provokativ gefragt, aber nicht wirklich persönlich so gemeint ist. Wie gehen Sie mit dem Schlagwort um digitales Fasten? Digitales Fasten, was also bei vielen Leuten mittlerweile auch ein Schlagwort ist, wobei sie sich auch identifizieren möglicherweise, auch viele junge Leute. Ich kenne auch jede Menge Leute, die auch in guten Jobs sind und irgendwann sagen, also das geht alles zu, es ist zu viel, es überschwappt uns und wir klinken uns aus. Ich war neulich mal, das ist eine ganze Weile her schon, in dem MoMA Morgenmagazin und da gab's eine absolut coole Rockband, so ab 40, 50, ganz coole Jungs, die da gesungen haben und die haben zum Beispiel einen deutschen Rocksong kreiert, dein Smartphone oder dein Internet weiß alles oder dein Handy. Und das war also mit Standing Ovation, die Leute waren begeistert.
Das heißt also, Ihre Frage ist...
Wie geht man mit dem Umdenken von vielen Menschen um? Gerade wir als Journalisten müssen uns ja damit auch auseinandersetzen. Und wenn man sich also so in ganz normalen Kreisen bewegt, dann kommt das sehr, sehr oft zur Sprache. Und ich muss frage sagen, wirklich, finden Sie das?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ganz schrecklich. Also
es ist
so selbstzufrieden und so satt und so sich selbst Scheuklappen anzuerziehen, finde ich, ist so ziemlich das Furchtbarste, was man machen kann. Wenn man das Leuten erzählt, die in Afrika oder in Indien oder in anderen Teilen dieser Welt, für die es so wichtig wäre, nur eine Stunde am Tag mal ins Internet zu gucken, ja. Wenn wir denen erzählen, auch wissen Sie, bei uns ist alles voll, die Supermärkte sind voll und dann dauernd, mein Smartphone ist so voll, ich muss das mal abschalten, sonst, ich finde es wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie schlimm ich das finde.
Aber finden Sie das gut, dass Sie, war das jetzt ein Job? war das jetzt ein Witz?
Das meine ich ganz ernst.
Nein, er meint es sehr. Ja,
finden Sie das wirklich gut, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein?
28 Stunden am Tag machen. Wenn ich 4 extra Stunden bekäme von Ihnen.
Okay. Naja, okay. Dann sage ich nichts mehr dazu.
Da hinten ist noch eine Frage.
Entsetzt.
Waren Sie denn zufrieden mit der Antwort? Nein.
Okay. Ich glaube nicht.
Guten Abend, Marco Röttger, Social Media Dialog e.V. Es ist ein gemeinnütziger Verein und genau die Fragen, die jetzt Frank und Roland zum Beispiel so ein bisschen polarisiert haben, nämlich die Herausforderung, sagen wir mal für die Journalisten, wir sitzen hier alle zusammen, seit 10, 15 Jahren verändert Social Media die Medienlandschaft und wir überlegen heute noch, wie kommen wir als Journalisten damit zusammen zurecht. Und die Digital News Initiative und Google News Labs, die sind ja gerade dafür da, um uns jetzt auch zu helfen, gemeinsam Antworten zu finden, wie wir denn mit dieser Veränderung umgehen können. Und deswegen finde ich es ein bisschen illusorisch zu denken, dass die Konsumenten nicht genauso einen Lernbedarf haben, mit der Veränderung der Medienlandschaft zurechtzukommen und mit Social Media. Und das ist eine große Herausforderung, die wir sehen als Verein, eben Menschen da eine Austauschplattform zu geben. Wie kommt man damit zurecht? Wie geht das mit der Informationsvielfalt? Welche Qualifizierungen brauchen wir? Und ich weiß, beim Springer Verlag, der ja hier auch öfter genannt worden ist, so als ein Vorreiter für die Veränderung hin zum Digitalen, dass da eine der wesentlichen Herausforderungen ist, auch die Mitarbeiter bei dieser digitalen Transformation mitzunehmen. Also, und da würde mich eigentlich interessieren, oder da habe ich gesehen, dass Frank und Roland gar nicht so weit auseinander sind. Die Herausforderung ist da für die Journalisten, für die Leser. Und es ist wichtig herauszufinden, wie können wir denn damit umgehen, welche Herausforderungen warten da auf uns. Und ich glaube, wir haben die Antworten ja noch nicht. Und es ist aber jetzt mindestens Zeit, dass wir da sehr intensiv hineingehen und uns da viel öfter als heute Abend noch drüber auseinandersetzen. Und meine Frage dazu ist eigentlich, seht ihr denn bestimmte Schwerpunkte?
Er muss nichts fragen. Es ist okay, wenn Sie Ihre Meinung sagen.
Nein, wir wollen hier Fragen also haben.
Jetzt kommen wir.
Nein, klar.
Okay, und dann sagen wir, das ist ein Statement.
Nee, aber da hängt ja noch eine Frage dran.
Ja, die. Also meine Frage ist schon noch da. Die Frage ist da, gibt es denn überhaupt eine Antwort? Was brauchen wir denn an Fertigkeiten und Fähigkeiten als Journalist, um damit umzugehen?
Ich glaube, dass ich habe versucht vorhin zu erläutern, dass ein Strukturbruch da ist. Ein Lippmann hat irgendwie 23 oder 24 diese Idee gehabt vom Gatekeeper. Journalisten als Gatekeeper, die diese knappen Kommunikationsgefäße füllen. Und deswegen muss man sich darüber auseinandersetzen, wer darf das und muss da ausgebildet sein und wie kontrolliert man. Auch das öffentlich-rechtliche System ist gedanklich als Fortsetzung dieses Gatekeeper-Problems oder als Lösung des Gatekeeper-Problems entstanden. Ganz lang, aber sehr verkürzt jetzt. Und jetzt haben wir ja aber was anderes. Und da ist schon eine Diskrepanz hier, nämlich, dass die Gatekeeper weg sind, weil die Leute es selber machen können oder zum großen Teil selber machen wollen auch. Und das verändert die Rolle von Journalisten elementar. Das ist ja das, was so schwierig macht. Die alte Situation war, wenn Sie so wollen, auch eine autoritäre, ja. Ich spreche und Sie hören zu. Hier können Sie antworten in diesem Saal. Das ist auch nicht immer ganz schwierig, ganz einfach, aber immerhin. Aber bei einer klassischen Zeitung konnten Sie de facto einen Leserbrief schreiben, der landet in der Ablage null. Jetzt ist es anders. Und ich glaube, wir haben, viele Journalisten haben immer noch das Gefühl dieser autoritären Rolle, die aber auch verpflichtet zur Erziehung. Und das merkt man, also so dieses Erziehungsideal, so eine Art Volkserziehung von oben her, ist schon noch sehr stark da. Und ob wir es wollen oder nicht, die Leute werden sich dem entziehen. Sie gehen nicht in diese Klassen, die wir uns vorstellen, dass sie unbedingt, das kam ja ein paar Mal so raus, also als ob die Leute jetzt irgendwie erst eine Gebrauchsanweisung brauchen. Das Internet ist von den Leuten gemacht, nicht von uns. Wir sind die Späteinsteiger. Ja, das war vor uns da. Und oder anders, ist von den Leuten entwickelt worden. Und jetzt gibt's dann natürlich auch Schwierigkeiten, weil wenn man jetzt gesellschaftspolitisch denkt, ein großer Teil unseres Begriffs der Öffentlichkeit, der konstitutiv ist für die Form unserer Demokratie, hängt an diesem Gatekeeper-Modell dran oder an dieser Medienstruktur. Das löst sich gerade auf. Ja, die Leute hören
das nicht mehr, was da manche Ihnen von oben erzählen und dann andere versuchen nebenbei zu diffamieren, sondern jetzt geht es eben darum, dass die Leute etwas annehmen, was sie haben wollen, und da gibt es eben unterschiedliche Gruppen, die haben keine Antwort auf die damit verbundenen Probleme, weil die Leute sind nicht fein, manche sind mir zu links, manche sind mir zu rechts, manche sind so und andersrum und so, da kann man sich furchtbar drüber erregen, wenn man so ein alter konservativer Journalistentyp ist, aber zunächst mal muss man akzeptieren, das ist da. Und jetzt müssen wir, glaube ich, drüber nachdenken, wie kann man es gestalten, auch in einer verantwortlichen Art und Weise, dass diese Demokratie weiter existiert. Im Augenblick wenden sich die Leute von den klassischen Medien ab. Ich habe keine Antwort darauf, warum die Nachricht gab es auch früher nicht. Es gab vielleicht früher mehr Zeitungen, die pointierter unterschiedlich waren. Ich erinnere mich mal, als Willy Brandt den Friedensnobelpreis erhielt, machte die Süddeutsche Seite 1 Friedensnobel. Der Münchner Merkur machte ungefähr eine 5-Zeilen-Meldung. Dann haben wir da angerufen, gesagt, warum macht der, war das zu spät für euch? Sagten die, wer ist der Friedensnobelpreis und Willy Brandt wollen wir auch nicht. Also die Frage, was ist eine Nachricht, ja, wurde in einen Kontext gestellt, der mir vielleicht nicht behagen mag, aber das ist ja auch ein extremes Beispiel, auch ein angreifbares Beispiel. Aber es zeigt, was da passiert. Es gab eben früher auch in jeder Stadt eine linke Zeitung oder eine rechte und eine bürgerliche. Es gab den Vorwärts und es gab irgendwas anderes. Und irgendwann wurde alles zum Generalanzeigermodell. Und als Generalanzeigermodell wurde es natürlich auch innerlich ausgewogen, sprich abgeflacht, weil man ja niemanden verärgern wollte, den Linken nicht und der Rechte sollte es ja auch abonnieren. Und jetzt gibt's plötzlich durch andere Geschäftsmodelle wieder ein Auseinanderflattern. Und damit werden wir umgehen müssen. Und nochmal, ich glaube, dass wir Journalisten in Zukunft die Rolle eher von Mediatoren haben, dass wir etwas anbieten müssen, spannende Geschichten wie ein Knotenpunkt, um den dann die Leute kreisen und sagen, das finde ich jetzt gut oder ich reibe mich auch dran. Und Widerspruch ist übrigens eine ganz tolle Sache als Journalist. Also wer sich über mich ärgert und bei uns liest, ist mir genauso lieb, vielleicht sogar noch lieber. Und wer es schreibt, ist mir am allerliebsten. Ja, also Diskussion ist viel wichtiger als vorher, nicht mehr belehren, und das darfst du nicht sagen.
Ist Ihre Frage beantwortet? Ja, gut.
Meine Frage war ja lange im Eingang, aber ich glaube, sie ist noch nicht beantwortet, aber das kann man auch nicht. Also was wir tatsächlich brauchen...
Vielleicht im nächsten Panel dann hoffentlich. Ja, weil wir haben auch keine Zeit mehr für noch eine Frage, oder? Okay. Na dann, noch eine Frage.
Also ich hätte das Mikrofon da.
Ich dachte, Sie wollten zwei.
Hatte ich schon gefragt? Nein.
Nein,
Sie okay. Hat noch gefragt. Herr Tichy, ich würde mich, weil ich auch schon ein bisschen älter bin, sehr freuen darüber, Ihnen zuzutrauen, dass Sie das Internet verstanden haben als Journalist. Erlauben Sie mir doch noch für einen Moment dran zu zweifeln. Mich würde interessieren, wie Sie mit dem Umstand umgehen, dass Sie, das haben Sie ja eindrucksvoll gesagt, sozusagen keinen Gatekeeper mehr haben bei den Journalisten. Ich meine aber jetzt den Chefredakteur als Gatekeeper Ihrer Artikel. Das heißt, Sie genießen ja auch Ihren Einblick, so ausschweifend schreiben zu können, wie Sie mögen. Und tragen damit gleichzeitig zur Relativierung der Informationen bei, insofern ja so viel zum gleichen Thema gar nicht lesbar ist. Haben Sie schon mal über Askese nachgedacht?
Wissen Sie, das erinnert mich ein bisschen an Ceausescu, das war der Diktator in Rumänien. Wissen Sie, was der gemacht hat?
Ich erinnere Sie daran.
Ja, der hatte die Meinung vertreten, man muss Schreibmaschinen beschlagnahmen, die Leute schreiben zu viel.
Nein, ich frage Sie, ob Sie eine neue Textgattung für den Journalismus zu kreieren hoffen, der es möglich macht, das noch zu konsumieren. Oder schreiben Sie weiter wie für eine Zeitung, nur die ist nicht mehr aus Holz.
Schauen Sie mal, in der Zeitung konnte ich nicht so lang schreiben. Das war blöd, finde ich.
Für wen?
Für mich. Ja. Aber ich verstehe Ihr Problem nicht ganz genau. Ja? Also ich glaube nicht, dass ich, das habe ich vorhin gesagt, eine neue Form des Journalismus entwickeln muss. Es gibt alle Formen schon. Und es gibt an der Stelle etwas, die Leute lesen es gerne. Und jetzt stellt sich irgendwie das Ganze auf den Kopf, nämlich, es heißt immer so ein Vorwurf, sagen wir mal, der Internet, da lesen die Leute nur so Kurzes.
Nein, die lesen es. Die wollen es. Nun, nochmal.
Nee, Herr Tichy, also da muss ich wirklich mal widersprechen. Das kann man so nicht stehen lassen.
Wieso? Danke. Also ich kenne doch.
Danke.
Entschuldigung.
Aber die Leute wollen es. Alle Formate sind erfunden. Davon kann doch überhaupt keine Rede sein.
Worauf wollen Sie raus?
Journalistische Formate entstehen gerade jetzt, vor allen Dingen für junge Leute.
Ist doch,
haben sich mal angeguckt, wie ein 20-Jähriger Inhalte konsumiert. Der liest bestimmt nicht ihre 200-Zeilen-Artikel.
Meine auch nicht. Muss er ja auch nicht. Aber solange es genügend Leute gibt. Verstehen Sie, was wollen Sie denn immer? So, das ist genau dieses alte Denken.
Wissen Sie, das ist bei Ihnen.
Nein, jetzt
Sie sehen die neuen Formate nicht. Aber ja, die das entstehen mag doch okay ja gerade. Sein.
Das ist doch toll, wenn neue Formate entstehen. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen.
Sie haben gerade gesagt,
ich wehre mich dagegen zu sagen, es irgendwie im Internet muss die Information begrenzt werden. Nein, muss sie nicht. So.
Das ist doch schön, jetzt wird es richtig hitzig und jetzt hören wir auf, damit Sie alle diskutieren. Oh, okay.
Und ja, Sie können, Herr Schmiechen, gerne tolle neue Formate erfinden. Da gibt es auch viele Leute, habe ich gesagt, die werden es erfinden. Und gleichzeitig ist etwas anders möglich. Aber dieses alte Denken, ich muss da jetzt irgendetwas ganz Besonderes machen, es ist die Gesetze für alles, das ist falsch. Es wird Dinger geben, da werden ganz kurze Sachen sein, und es wird Dinger geben, da werden andere Leute lange Texte lesen. Und ich muss es nicht für alle machen. Das ist doch das Tolle. Akzeptieren Sie doch, dass das Schöne an dieser Form und in dieser Welt ist, dass es sie so bunt ist. Und das ist wunderbar ist, das und wenn dann noch ein paar Blumen dazukommen, umso schöner, freue ich mich.
Rede einfach. Aber Sie haben gerade gesagt, dass nichts Neues entsteht. Und das
nein, das habe ich nicht gesagt.
Sie haben gesagt, es gibt alle journalistischen Formate schon.
Ich habe gesagt, prinzipiell gibt es alle journalistischen Formate.
Das ist halt einfach
und ich habe es aus einer Selbstbescheidung gesagt. Ich meine, was sind Sie eigentlich so zänkisch, verstehe ich nicht. Aber muss irgendwie was noch mit dem autoritären Verständnis zu tun haben, dass Ihnen jemand widerspricht. So. Also nochmal, natürlich werden völlig neue Formen entstehen. Natürlich werden neue Formen entstehen, aber ich habe gesagt, und es ist jetzt wichtig, dass ich nicht für mich in Anspruch nehme, den Journalismus neu erfunden zu haben oder neu erfinden zu wollen. Das war es ganz anders. So viel Differenzierung muss auch bei Ihnen möglich sein. Also ich entwickle. Ja, ich bin zufrieden damit. Dann machen Sie es auch mal und dann ist toll.
Aber das stimmt natürlich übrigens nicht, weil Sie schreiben ja jetzt nicht nur einfach längere Texte, sondern die Temperatur dieser Texte ist schon eine ganz andere, die Sie da schreiben. Daher mein Vergleich mit Pirinci. Nicht, dass ich sagen will, dass Sie wie Pirinci sind, aber ich glaube schon, dass es da auch so einen Effekt von diesem direkten Feedback, von natürlich keinem Korrektiv. Ich liebe das ja auch, keinen Chefredakteur zu haben. Ich will da gar nicht für plädieren.
Ja, Sie sind ja für kaltes Schreiben berühmt, oder?
Ich glaube trotzdem...
Sind Sie auch ein Pirinci also?
Wir haben uns doch gerade noch alle als Familie verstanden. Was ist denn passiert?
Aber was mich ernsthaft interessieren würde, würden Sie wirklich sagen, Sie schreiben im Grunde die gleichen Texte, die Sie vorher in die Zeitung geschrieben haben? Sie schreiben doch mit einer ganz anderen Wut, viel ungebremster als vorher in der Zeitung. Ja,
aber ich schreibe nach wie vor, verstehen Sie, ich mache kein Video, ich mache keine anderen Formen. Ich sage nur, ich habe keine neuen Formen entwickelt.
Aber sagen Sie doch mal was zu den Inhalten. Das ist doch faszinierend, dass Sie einerseits überall schreiben können in der Bild am Sonntag und überall, aber dann bleibt irgendwie die Möglichkeit da im Netz ganz anders nochmal auf die Pauke zu hauen. Das ist doch faszinierend.
Ja, ich sage ich doch dauernd. Danke, dass Sie mir zustimmen, Aki.
Ich glaube, der gemeinsame Konsens könnte ja auch einfach sein, dass Printinhalte nicht 1:1 ins Internet gehoben werden sollten. Und da sind wir uns eigentlich alle einig, oder?
Ja, ich verstehe die Diskussion gerade nicht.
Ja, deswegen. Nee, das ist doch auch ein schönes Schlusswort.
Wir sollten jetzt auch mal zum Ende kommen.
2015. Es war eine schöne Runde bis hierhin.
Keine Angst vor Konfrontation.
Nein. Sie können ja danach gerne weiter diskutieren. Es gibt noch genug Getränke, auch viel Alkohol.
Nur Angst vor schlechter Laune.
Und Essen gibt's auch noch draußen. Deswegen vielen Dank. Schön, dass Sie hier waren und mit uns gesprochen haben. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an die tollen Gäste hier zum zweiten Google Panel. Dankeschön. Das weiß ich doch auch nicht. Also ich bin ganz blendend gelaunt.